Hintern Tisch gefallen, der Podcast für alle Themen, die schwer verdaulich sind.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Untern Tisch gefallen. Ich begrüße euch, mein Name ist Mandy und wie immer mit mir am Mikrofon mein lieber Podcast-Partner Daniel. Hallo Daniel.
Hallo Mandy und hallo ZuhörerInnen.
Einen wunderschönen guten Morgen, Daniel. Und wunderschönen guten Morgen, Tag, Abend, Nacht für alle ZuhörerInnen, wann auch immer ihr hört. Daniel und ich sind gerade aufgestanden. Wir nehmen an einem Samstagmittag auf. Es ist 13 Uhr, aber für uns beide ist es eigentlich gerade morgen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Gerade nach der Woche ist für mich echt, ganz, ganz morgen.
Hattest du eine harte Woche?
Ja, ich hatte echt viel zu tun. Okay. Viele kleinere Notfälle, aber die ich alle lösen konnte, aber immerhin alles gut.
Okay, oh Mann, kannst du ja sonst gerne gleich noch erzählen. Ich möchte mich als erstes mal entschuldigen für meine Stimme. Ich habe es gerade schon im Vorgespräch zu Daniel gesagt. Ich war gestern Abend ein bisschen aus. Ich hatte ein, zwei alkoholische Getränke und ich habe viel geredet, deswegen ist meine Stimme heute ein bisschen rauer und rauchiger. Ich hoffe, das ist okay und ihr könnt mir das verzeihen, aber das ist das, womit ihr jetzt hier in der Folge leben müsst, meine raue Stimme. Ansonsten werde ich mich bemühen, möglichst deutlich zu sprechen. Es fällt mir auf jeden Fall noch schwer. Also ich merke noch ein bisschen von gestern. Mir geht's aber gut. Also ich bin gar nicht so schlimm verkatert, weil ich war früh zu Hause. Ich glaube, ich war schon gegen 11 zu Hause oder so. Wir haben relativ früh angefangen und ich habe auch gar nicht so viel getrunken. Und dann habe ich mir aber noch einen Late-Night-Snack gemacht. Machst du das auch manchmal, wenn du nach Hause kommst spät?
Manchmal. Also so oft bin ich gar nicht so richtig krass am Trinken. Also wenn dann meistens entweder zu Hause. Ein bisschen sad gerade.
Wieso? Man kann auch zu Hause eine letzte Zeit haben.
Man kann auch zu Hause trinken, aber ja. Ja. Ist trotzdem, also alleine trinken ist immer so.
Stimmt natürlich. Sollte man aufpassen, ja.
Ja, meistens esse ich entweder gut davor, damit ich halt eine gute Basis habe, oder danach, wenn ich merke, irgendwie nicht ganz so gut. Ansonsten gibt es auch Fälle, wo ich einfach gar nichts mehr weiß und einfach morgens aufstehe und einfach der ordentlichste Mensch offensichtlich war. Da gibt es eine ganz, ganz lustige Geschichte, dass ich einfach nachts nach Hause gekommen bin. Ich weiß den Nachhauseweg nicht mehr und einfach alles schön gefaltet, an Kleidung und mich hingelegt.
Nice.
Mach ich sonst nie, sonst ist der Stuhl dran quasi. Einfach
ja, den, man kennt den Stuhl, jeder hat den Klamottenstuhl, klar. Der Stuhl, es ist noch nicht dreckig genug für die Wäsche, aber es ist auch noch, also es ist nicht sauber genug für den Schrank.
Aber offensichtlich, wenn ich sehr betrunken bin, bin ich sehr ordentlich.
Dann faltest du deine Sachen, geil. Das passiert mir nicht. Aber ich habe mir angewöhnt, also besonders, wenn ich jetzt irgendwie aus war und mich viel geschminkt habe oder so, mich immer abzuschminken, das habe ich früher nicht gemacht, das mache ich jetzt immer. Egal wie besoffen ich bin, ich schminke mich immer noch ab, weil ich hasse das, mit Make-up morgens aufzuwachen, weil dann alles so verklebt ist in den Augen. Und es ist auch einfach scheiße für die Haut. Und ich meistens esse ich noch was und trinke auf jeden Fall noch mindestens ein großes Glas Wasser. Aber gestern war es so, ich war auf dem Weg nach Hause und ich hatte eigentlich im Pub was gegessen. Also ich war gar nicht so richtig hungrig. Ich hatte halt Bock, was zu essen. Und dann habe ich mir noch im Rewe, der hatte halt bis 11 auf, habe ich mir noch irgendwie ein paar Sachen gekauft für einen Krog. Also ich wollte mir noch einen Krog machen, habe mir ein Baguette gekauft, Käse und keine Ahnung, noch ein bisschen Zeug dazu und so, was ich auch noch zu Hause hatte, und habe mir dann halt dieses Baguette in die Hälfte geschnitten, habe dann das in der Mikrowelle warm gemacht und so und habe dann diesen halben Krog gegessen. Und da war der Punkt erreicht, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo ich eigentlich gesättigt war und eigentlich reichte das, aber ich hatte noch Appetit auf das zweite Stück. Und du weißt ganz genau, das zweite Stück, also du hast Bock drauf, weil das ist so lecker, aber du weißt ganz genau, das zweite Stück ist, eigentlich passt es nicht mehr rein. Eigentlich ist es zu viel. Aber du isst es trotzdem, weil du noch Bock drauf hast. Und dann habe ich das zweite Stück noch gegessen und dann hatte ich einen so vollen Magen, dass ich erstmal nicht schlafen konnte und habe es so bereut. Kennst du das? Hast du das auch manchmal? Du isst halt eine Sache und es ist richtig geil und lecker und du weißt danach, eigentlich bin ich gesättigt, also eigentlich würde mir das total reichen. Aber es ist so lecker, ich will mehr. Und dann überisst du dich so. Und das finde ich so anstrengend. Vor allem, wenn du dann schlafen möchtest und dein Bauch ist komplett voll und arbeitet. Und das war ein Fehler. Also das war nicht so gut gestern Abend. Naja, egal. Aber der Krog war lecker.
Ja, das ist die Hauptsache.
Ja, anyway, jetzt habe ich aber einen großen Bogen gemacht. Ich war aus. Und das war schön. Genau, ansonsten wollen wir heute eigentlich über was anderes reden. Und zwar haben wir uns überlegt, wir haben ja mit unserem Podcast viele ernste Themen und das ist auch gut, dass wir darüber sprechen und das ist wichtig und wir wollen aufklären und das ist auch das, was wir machen wollen. Aber ich glaube, dir geht's auch so, Daniel. In letzter Zeit sind wir und ich glaube auch alle anderen Menschen auf diesem Planeten ein bisschen übersättigt mit schweren Themen. Und ja, wir haben uns überlegt, dass wir heute einfach mal eine Feel-Good-Folge machen und über unsere Hobbys reden. Weil unsere Hobbys sind ja auch Eskapismus. Unsere Hobbys sind Dinge, die uns gut tun und auch einfach mal schöne Dinge, um darüber zu reden, weil viele Hobbys haben wir beide auch gemeinsam, aber dann auch nochmal total unterschiedliche Hobbys. Und es wäre einfach schön mal, wir haben uns einfach beide gewünscht, mal eine Folge zu haben, wo wir einfach über schöne Dinge reden. Und ich weiß nicht, ich glaube, du hast es auch so wahrgenommen, viele Leute, die halt auch uns folgen, also das sind alles Leute, die sehr aufmerksam sind, was in der Welt passiert oder auch Leute so in meiner Bubble, denen ich folge und ich sehe, wie sehr die Leute darunter leiden und ich sehe, wie übersättigt sie sind. Ist das bei dir auch so?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur bei mir persönlich, sondern auch in meiner Bubble sehe ich das, weil jetzt gerade, wie du richtig gesagt hast, ist einfach so viel los, dass man ja gar nicht so richtig weiß, soll ich mich damit jetzt überhaupt noch beschäftigen? Soll ich jetzt lieber mal Zeit für mich verbringen? Ist das eigentlich okay bei dem, was gerade so alles in der Welt los ist? Darf ich das überhaupt? Mhm. Sollte man auf jeden Fall, finde ich. Aber es ist gerade echt sehr, sehr schwer. Also jeder ist, glaube ich, am Struggeln. Also,
ja, auf jeden Fall. Und wir sind ja noch in unserer Situation sehr privilegiert. Aber das, was wir mitbekommen, was in der Welt auch passiert, das zieht einen natürlich total runter. Stichwort Weltschmerz, haben wir ja schon drüber geredet. Ja. Und ich bin auch selber so ein bisschen so, ich mag gar nicht mehr über negative Sachen reden. Ich mag es auch gerade nicht, also ich möchte jetzt auch gar nicht thematisieren, was in der Welt passiert. Das ist, glaube ich, uns allen sehr bewusst und wir kriegen das alle sehr mit. Also das ist schon, das soll jetzt auch einfach nicht das Thema hier sein. Was es aber auch nicht sein soll, soll diese toxische Positivität. Also es soll jetzt auch nicht so sein, hey, alles ist super, alles ist awesome, wir haben tolle Hobbys und uns geht's gut. Im Gegenteil, einfach mit dem bewussten Gedanken, dass es halt schwere Dinge in der Welt gibt und für uns alle gerade schwer ist, auch nochmal individuell mit eigenem Problem, das kurz mal einfach worshipen, was wir an positiven Dingen haben, würde ich sagen, oder?
Das finde ich, hast du wunderschön gesagt.
Ah, danke schön. Ja, cool. Also das ist das Thema heute. Wir versuchen das, würde ich sagen, auf jeden Fall triggerfrei zu halten, weil ich möchte, dass es eine leichte Folge ist.
Ja.
Und da gibt es, glaube ich, auch gar nicht so viel. Aber im Vorfeld natürlich immer das Vorgespräch, beziehungsweise unser kleines Update, wie es uns so geht, was uns so bewegt und was wir in letzter Zeit so erlebt haben. Und da möchte ich dich, Daniel, fragen, was gibt es Neues zu erzählen? Was möchtest du uns mitteilen?
Ich fange mal den Job an, weil das ist tatsächlich eine positive Nachricht.
Sehr gerne.
Ich fühle mich nach wie vor sehr wohl. Hatte jetzt auch das erste Feedback-Gespräch quasi angefordert und geguckt, wo stehe ich jetzt eigentlich? Ist man zufrieden mit mir? Und ich hatte das Gefühl, dass meine Chefin so relativ genervt war, weil sie meinte so, Gott, merkst du das denn nicht? Wir lieben dich und quasi wir finden dich ganz, ganz toll und die Erwartungen hast du alle übertroffen. Also wir wollen, dass du bleibst. Und das war so, ja!
Oh, das ist schön.
Das war richtig, 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 richtig gut.
Oh, cool. Wie lange bist du jetzt da? Kurze Zwischenfrage.
Ich bin jetzt ein bisschen, so 3,5 Monate bin ich jetzt da.
Oh, okay, cool. Das ist ja ein schönes Feedback dann nach 3,5 Monaten schon.
Ja, total. Also ich merke, dass das Team das wertschätzt, wenn ich auch mal irgendwie im Urlaub bin ich einmal kurz eingesprungen, weil es ein bisschen gebrannt hat zum Beispiel. Also thementechnisch, nicht im Gebäude. Mhm. Und ich merke, dass das von allen Seiten dann wertgeschätzt wird, dass man dann nicht sagt, ja, also dafür ist er ja halt da, sondern man weiß das zu wertschätzen, wenn man einfach einspringt oder wenn man seine Arbeit dann halt auch dementsprechend ernst nimmt. Und das finde ich richtig, richtig cool. Habe ich so bisher auch gar nicht richtig, ja, bisher gehabt in anderen Jobs.
Schön.
Und ja, fühle mich echt wohl. Und das ist so eine der coolsten Sachen, weil da hatte ich jetzt auch echt ein bisschen wieder Existenzängste, obwohl eigentlich alles gut ist. immer so im Hinterkopf gehabt, was ist, wenn jetzt irgendwas wieder schief geht? Wir kennen das ja schon, aber war ja nicht. Deswegen sehr, sehr positiv. Und auch sonst so merke ich, dass ich jetzt, wo ich meine Therapie abgeschlossen habe, mich auch weiterhin sehr gut fühle, sehr stabil fühle und trotz der Jahreszeit auch ganz gut zurechtkomme. Also, genau, wir haben jetzt November, so langsam geht es ja in die dunkle Jahreszeit und ja, ich komme doch ganz gut zurecht. Also ich merke, dass ich ordentlich Fortschritte gemacht habe.
Nice, das ist schön. Und du bist jetzt mit der Therapie komplett durch? Also die ist jetzt abgeschlossen oder schleicht sich das noch so aus mit ein paar Terminen?
Man hatte mir angeboten, dass wenn nochmal irgendwas ist, ich nochmal einen Termin pro Quartal haben kann. Aber wenn ich es nicht brauche, ist es auch in Ordnung und das ist nur eine Option, die mir angeboten wurde, aber so habe ich jetzt schon die Diagnose halt alles bekommen und sie ist quasi wie abgeschlossen.
Okay, und fühlst du dich damit so wohl? Also es ist ja manchmal auch so ein bisschen so, da fällt ja was weg sozusagen. Ich kenne das ja auch, wenn ich eine Therapie beende, ist es manchmal so ein unwohles Gefühl und da fühlst du dich so weit gestärkt, dass du sagst, hey, ich kann auf jeden Fall erstmal alleine weitergehen.
So die ersten ein, zwei Wochen war es ein bisschen komisch vom Gefühl her, weil ich dachte so, was ist jetzt, wenn was ist? Komisch. Aber dann habe ich einfach gemerkt, nö, es passt einfach, weil ich weiß ja trotzdem ungefähr, was ich zu tun habe, weil ich halt die Werkzeuge quasi in der Hand habe und ich muss die quasi nur anwenden, dann, um zu gucken, dass dann, wenn ich irgendwie eine Episode bzw. eine Phase komme, dass ich mich dann selbst da wieder rausholen kann.
Cool, das ist richtig schön. Das ist richtig. Ich freue mich total für dich. Also ich freue mich auch so sehr, dass du da so positiv rauskommst und sagst, ich habe halt die Werkzeuge jetzt und ich weiß, was ich tun muss. Und das ist halt super wichtig, dass man auch, wenn man zufällig jetzt gerade leider keinen Platz hat oder einfach keine Unterstützung, dass man weiß, was man tun kann, wenn es soweit ist. Und das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass man das mitnehmen kann. Das freut mich richtig doll für dich. Also voll
danke
schön.
Danke dir vielmals.
Ja, es ist einfach auch, also ich kenne das ja, ich fühle da mit dir, ne? Es ist einfach eine super wichtige Sache, dass man halt mit sich arbeitet und dass man jemanden hat im Notfall, aber auch, dass man auf sich aufpasst, wenn man niemanden gerade hat, also ich meine jetzt professionelle Kräfte. Mhm. Man hat natürlich immer Möglichkeiten, noch vielleicht mit anderen Menschen zu reden, aber wenn man jetzt keine TherapeutInnen hat, dann ist es halt echt wichtig, dass man so ein bisschen auf sich selber aufpasst einfach, ne? Das ist halt voll schön.
Ja, ich merke, dass das, also ja, im Vergleich zu vor 2 Jahren, wo ich mit der Therapie angefangen habe, merke ich, dass sich da doch einiges getan hatte. Mhm. Also ja, das ist echt ein krasser Fortschritt.
Cool. Sehr schön, das freut mich.
Darf ich dich denn fragen, wie sieht's bei dir denn aus? Was waren so die letzten Wochen bei dir los? Magst du uns da einmal updaten?
Sehr gerne, natürlich darfst du fragen. Um das Thema Therapie gleich aufzugreifen. Also meine positive Nachricht ist, dass ich einen Therapieplatz habe.
Yay!
Ja, bei mir war es die letzten Monate tatsächlich nicht so gut. Also ich bin mit dem Anbruch des Winters, des Herbstwinters, bin ich in eine Episode gerutscht, was bei mir sehr schnell passieren kann. Gerade im Herbst passiert das eigentlich fast jedes Jahr. Und ich will gar nicht so viel über diese Episode erzählen, weil ich gar nicht so wirklich Lust habe, gerade über so viele negative Dinge zu reden. Mir ging es auf jeden Fall nicht sehr gut und ich war teilweise auch nicht fähig zu arbeiten. Und es war auf jeden Fall akut. Ich habe mich dann aber hingesetzt und nochmal intensiver nach einem Therapieplatz gesucht. Ich habe sowieso schon im Laufe des Jahres immer mal wieder irgendwie E-Mails geschrieben. Ich habe mich auf Wartelisten setzen lassen. Ich war dann aber nochmal bei einer Ausbildungsstätte. Habe mich da auch nochmal auf eine Warteliste setzen lassen, weil in Ausbildungsstätten hat man manchmal die Chance, schneller einen Platz zu finden, weil da halt, wie der Name sagt, TherapeutInnen ausgebildet werden und die brauchen halt auch Praxiserfahrung. Und da ist manchmal die Chance einfach höher, dass man schnell was bekommt. Mhm. Allerdings habe ich mich dann selber nochmal rangesetzt und das auch letztens nochmal bei Social Media thematisiert. Ich habe einfach über eine Internetseite Kontakte rausgesucht von TherapeutInnen und habe halt eine E-Mail geschrieben an alle und das waren dann über 60 Kontakte, das war schon ordentlich. Mhm. Entschuldigung. Auf jeden Fall, es war halt aber nicht so schlimm, weil es war eine E-Mail und ich habe alle ins BCC gesetzt und einmal eine E-Mail geschrieben, aber ich musste halt alle Kontakte raussuchen und copy-pasten. Und aus dieser E-Mail hat sich tatsächlich eine Therapeutin gemeldet, die einen Kassensitz hat. Und ich lerne sie jetzt gerade kennen in so ein paar Erstgesprächen. Mhm. Die sind so im 2-3 Wochen Abstand. Und eventuell kann sie dann im Januar, Februar mir einen wöchentlichen festen Termin anbieten. Also es ist noch nicht so richtig 100%ig fest. Ich finde sie aber sehr nett. Also ich finde, der Vibe stimmt. Und das ist vor allem super, super wichtig, dass man halt auch guckt, ob man sich bei der Person wohlfühlt und ob man einfach auch das Vertrauen hat, mit der Person zu reden über alles. Und das ist bei mir der Fall. Also ich bin da sehr glücklich drüber. Es wäre echt super schade, wenn ich sie nicht mögen würde, weil von den über 60 TherapeutInnen haben sich halt ungefähr die Hälfte gemeldet. Aber sie war die einzige kassenzugelassene Therapeutin. Und alle anderen waren halt privat. Das bedeutet, ich könnte da sofort anfangen, müsste aber selber zahlen. Und das kostet 100 Euro pro Stunde. Das Geld habe ich nicht. Oder ich fange an und beantrage eine Kostenerstattung bei meiner Krankenkasse. Und das kann man machen, weil die Krankenkasse, wenn du genug Versuche getan hast und Absagen bekommen hast und ganz viele andere Dinge in Kraft gesetzt hast, dann kann es sein, dass die Krankenkasse bei privaten TherapeutInnen die Kostenerstattung dir genehmigt. Das ist aber halt ein Antrag, das ist super nervig, du musst super viel Papierkram machen und es ist auch nicht vorausgesetzt, dass es funktioniert. Mhm. Und das wollte ich eigentlich nur als Notfall. Und deswegen bin ich ganz glücklich, dass sie sich gemeldet hat und ich hatte jetzt 2 Gespräche bei ihr und wie gesagt, ich finde sie super cool und hoffe, dass ich endlich dann bald einen festen Platz habe. Und das ist sehr gut für mich, weil, ja, es war nötig. Es war jetzt wirklich, war nötig und dringend und ich musste ganz viel Arbeit betreiben. Und wie gesagt, ich war teilweise nicht mehr fähig zu arbeiten, was halt natürlich auch schlecht ist. Genau. Also eigentlich was Schönes, Positives. Ich habe auch gerade Urlaub und das ist auch positiv. Denn ich habe durch die Behinderung habe ich ja noch zusätzliche Urlaubstage bekommen. Und mein Vorgesetzter hatte sich gewünscht, dass ich die dieses Jahr noch nehme. Das habe ich jetzt gemacht. Deswegen habe ich jetzt nochmal 2 Wochen im November frei und dann nochmal 2 Wochen über die Feiertage, Dezember, Januar. Und das tut mir gerade auch sehr, sehr gut. Ein bisschen, gerade mit der Episode, so ein bisschen runterfahren, Dinge tun, die mir gut tun, wo wir ja gleich auch noch zukommen. Mhm. Genau. ja, das ist so gerade aktuell bei mir los.
Ich bin trotzdem verdammt stolz auf dich, dass du das so gut in den Griff gekriegt hast und trotz der Episode halt die Kraft hattest oder aufgebracht hast, nach was zu suchen, also nach dem Ausweg zu suchen. Also ja. Die Daumen sind gedrückt, dass es klappt, dass ihr beide euch gut findet bei der Therapie, dass das alles klappt.
Ja, ja, und voll.
Auch so ist es cool, dass dein Arbeitgeber dir dann auch den Urlaub einfach gewährt und ein Verständnis für vieles hat. Also das ist echt positiv und freut mich sehr.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist sogar noch, also was super positiv ist, ich bin da sehr transparent bei der Arbeit und habe das halt alles auch erklärt, was los ist gerade. Sie haben es auch mitgekriegt, ne? Also sie haben mitgekriegt, dass ich nicht mehr arbeitsfähig war. Und ich habe gesagt, hey, ich suche einen Therapieplatz, ich bemühe mich, aber ich bin gerade halt nicht voll einsatzfähig. Und ich hatte da sehr viel Rückhalt von meinen Arbeitgebern. Also ich habe ja mehrere Vorgesetzte und die haben alle sehr verständnisvoll reagiert und haben auch gesagt, dass das, also dass sie versuchen, mir den Rücken frei zu halten, was halt Kurse angeht. Mhm. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, wie viel Rückhalt ich da bekommen habe und wie ehrlich ich auch mit denen reden konnte und sagen konnte, ey, es ist halt so, bei dieser Krankheit ist es halt von Tag zu Tag unterschiedlich. Und es gibt Tage, da kann ich aufstehen und zur Arbeit kommen und alles ist cool. Und dann gibt es Tage, da kann ich nicht aufstehen und zur Arbeit kommen. Und dann wurde mir sofort aber auch angeboten, einfach dann Homeoffice zu machen an dem Tag, wenn ich möchte. Oder ich melde mich halt krank, das geht ja auch. Also ich muss ja nicht unbedingt arbeiten, aber ich habe halt die Option gehabt. Und das war für mich sehr beruhigend. Und dann konnte ich auch 1-2 Tage auch einfach im Homeoffice arbeiten. Und es hat dann deutlich besser geklappt, als aufzustehen und dahin zu fahren. Was halt auch, finde ich, sehr, sehr wertvoll ist für einen Arbeitsplatz, ne?
Oh ja, wirklich. Also das ist echt ein Gamechanger einfach. Also gerade wenn man, ja, dass man einfach die Möglichkeit hat, flexibel zu sagen, ich brauche Homeoffice, es geht gerade nicht anders. Und dass dann auch noch Verständnis gezeigt wird, ich glaube, besser geht's eigentlich fast gar nicht.
Mm, ja, ja, voll. Also da bin ich sehr, sehr happy über diesen Arbeitsplatz. Und den mache ich auch immer noch gerne. Also ich bin immer noch gerne da. Und das ist auch einer der Punkte, die gerade nicht schlimm waren in meinem Leben, sondern eher das Private. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt eigentlich nicht im Detail drüber reden. ich habe auch einfach schon sehr viel darüber geredet und ich bin langsam etwas durch. Ansonsten, ja, was ist noch so positiv? Ich habe auf jeden Fall, darüber rede ich gleich, noch ein schönes Projekt gehabt, was mich sehr aufgefangen hat. Ein Hobbyprojekt, was ich so angefangen habe. Das habe ich jetzt beendet. Das erzähle ich gleich. Und ich versuche jetzt gerade so ein bisschen auch wieder mehr Leute zu treffen. Also auch einfach FreundInnen mehr zu treffen und ein bisschen mehr Quality Time zu verbringen mit meinem Partner, mit FreundInnen. Ich habe heute Abend auch ein Date und bin mal gespannt, wie das wird. Das ist ein erstes Date, also ich kenne die Person noch nicht. Und ja, versuche gerade so ein bisschen wieder mehr mich rauszubegeben und einfach Dinge wahrzunehmen und solange es meine Kraft zulässt, einfach auch Quality Time mit Menschen zu haben. Und das ist auch sehr, sehr schön. Also ja.
Da bin ich immer sehr gespannt, ob sich das dann irgendwie wieder ändert, weil du sagtest ja, dass dir Menschen quasi irgendwann die Energie so ein bisschen wieder geraubt haben.
Ja.
Und du ein bisschen introvertiert geworden bist, obwohl du eigentlich extrovertiert bist. Und ich bin gespannt, ob sich das wieder wandeln kann, dass es andersrum wird. Ich bin sehr gespannt.
Ja, da hast du recht. Kennst du das, den Begriff ambivertiert?
Ich glaube, ich habe den schon mal gehört, aber ich habe den tatsächlich nicht hinterfragt. Also
ja, der ist mir letztens entgegengekommen, weil ich habe mich auch viel damit beschäftigt, ne? Extrovertiert, introvertiert und irgendwie manchmal fühlt man sich so dazwischen. Und angeblich, also wenn das jetzt, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ambivertiert ist quasi genau dieser Mittelpunkt zwischen extrovertiert und introvertiert, also dass man eigentlich eine extrovertierte Person ist, aber man muss auch sich abkapseln und Me-Time haben, um zu rechargen. Also eigentlich tut einem die Gesellschaft von anderen Leuten gut, aber man braucht auch alleine Zeit und Me-Time irgendwie für sich, um halt die Akkus wieder aufzuladen. Wo ich mich eigentlich ganz gut wiedergefunden habe, so, oder wo ich dachte, dass das vielleicht passen könnte, weil früher war ich eher nur extrovertiert und da habe ich nur meine Energie von Leuten gezogen oder von halt Unternehmungen und jetzt ist es deutlich anders, also wie du schon gesagt hast, es tut mir zwar gut, aber es zieht unglaublich viel Energie und ja, vielleicht bin ich da so in dem Spektrum, keine Ahnung, also es ist auch nur, wie gesagt, gefährliches Halbwissen.
Ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt, aber gut, jetzt habe ich auch einen neuen Begriff gelernt.
Ja, siehst du? Ja, ich weiß gar nicht, irgendwie habe ich den durch Zufall irgendwo in meiner Bubble gesehen. Naja, hast du sonst noch irgendwas zu berichten oder wollen wir einfach mit dem Thema anfangen?
Bisher war aber bei mir tatsächlich gar nicht so viel los, deswegen habe ich leider nichts mehr zu berichten. Also wir können gerne mit dem Thema anfangen.
Ja, fine for me. Ich habe auch nicht mehr so viel, deswegen lass uns einfach gerne darüber reden. Ich habe auch Lust. Möchtest du mit dem ersten Hobby anfangen oder soll ich mit dem ersten Hobby anfangen?
Ich kann gerne, wenn das okay ist, anfangen.
Ja, dann hau mal raus. Was ist eines deiner liebsten Hobbys?
Eines meiner liebsten Hobbys sind Filme aktuell. Ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Filmen jeglicher Art. Also sei es Dokumentationen, sei es egal welches Genre eigentlich, außer Til Schweiger-Filme.
Ist es ein Genre?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Genre Kackfilm gibt, aber wenn
oha, dann wär's, oha. Alles klar. Oha. Nee, aber ja, doch, da bin ich auch ein bisschen bei dir. Also.
Ja, auf jeden Fall, ich liebe Filme, seit ich eigentlich denken kann. Ich habe mich immer gerne bei meinem Bruder quasi im Regal umgesehen. Der hatte dann damals aus dem Fernsehen immer Videokassetten, hat da Sachen aufgenommen und ich dachte, was ist das? Das klingt cool, hab mir das mal angeguckt. So bin ich dann zum Beispiel auf Star Wars gekommen, auf Indiana Jones, auf Ghostbusters, all die, so die ganzen Klassiker der 80er und 70er. Und das war eine coole Kindheit. Und hab
das ist
aber Filme eigentlich immer nur als Unterhaltung wahrgenommen. Und eigentlich nie wirklich hinterfragt, bis ich mit meinem Bruder quasi, der dann mal ausgezogen ist, den immer besucht habe und wir hatten halt Filmabende gemacht. Dann hat er mir Sachen gezeigt und ich habe ihm hinterher Sachen gezeigt und da habe ich dann gemerkt, gerade bei sowas wie Pulp Fiction, Memento und Blade Runner zum Beispiel, dass das Filme sind, die auch mehr zu erzählen haben als nur eine reine Unterhaltungsgeschichte, sondern die ein bisschen tiefergehend sind. Und da kam dann plötzlich was in mir auf, wo ich dachte, boah, geil, Filme sind viel, viel mehr als nur Unterhaltung und geben mir halt teilweise Informationen, geben mir Emotionen, die ich so halt eigentlich nicht mal eben mal so abrufen kann. Und krass, ja, habe mich dann immer mehr in Filme reingefuchst, quasi alles gelesen und gesehen, was ich so in die Hände bekommen habe. Mhm. Und ja, bin die letzten paar Jahre eigentlich auch immer dank der UCI-Card, keine Werbung hier, ich habe sie mir selbst gekauft, immer mal wieder ein Wochenende einfach ins Kino reingegangen, samstags morgens irgendwie rein und samstags abends dann wieder zurück und dann irgendwie 3-4 Filme hintereinander durchweg geguckt.
Krass.
Und so dann immer das Neueste gesehen.
Boah, so lange, ey.
Das ja. Ist wirklich. Ja, aber das ist, ach, irgendwie ist das cool, weil man schafft es dann halt oft mal nicht, irgendwie alle aktuellen Filme zu gucken. Mhm. Und es kommt ja auch immer relativ viel, deswegen habe ich mir die meistens so gelegt, dass ich dann immer wirklich in den einen rauskomme und in den anderen wieder reingehen kann.
Mhm.
Und das war schon eine ziemlich coole Zeit. Allerdings fehlt mir das gerade so ein bisschen, ich schaff's gerade leider nicht so oft ins Kino, weil verkehrsmäßig viele Baustellen sind und ich mit der Bahn nicht so gut wegkomme. Das ist so mein Hauptproblem gerade. Und in Köln gibt's zwar viele Kinos, aber da kann ich gerade keinen gebrochenen UCI-Card machen, weil die war halt echt verdammt günstig dann im Vergleich und hat sich für mich halt wirklich rentiert und so gehe ich zwar ab und an ins Kino, aber ich schaff's halt gar nicht so oft, wie ich es möchte.
Mhm.
Aber ja, dafür bin ich zum Beispiel bei Serien oftmals raus. Also ich bin nicht so up-to-date, was Serien angeht. Außer jetzt die Discounter angefangen und abgebrochen.
Ja, und die habe ich auch abgebrochen.
Ja.
Das konnte ich nicht. Das war mir zu cringe.
Mhm. Viel das, zu schlimm.
Ja,
viel zu schlimm.
Ja,
also ich hätte jemand Stromberg gesehen und dachte, ah, sowas machen wir jetzt auch nur im Supermarkt und versuchen, noch eine Schippe draufzulegen.
Ja, genau, bin ich voll und bei dir. Ich kann mir das nicht angucken.
Nee.
Schade eigentlich, ich wollte es gern sehen, weil es irgendwie wurde es so gut, also gab so viele gute Werbung dafür und so. Mhm. Aber ja, nee, bin ich bei dir, habe ich auch, musste ich dann auch abbrechen.
ja, naja. Genau, das ist so eines der Hobbys, ja, die mich auch quasi zum Podcast geführt hat, weil ich dann gemerkt habe, hey, ich, das Hobby und noch ein anderes, was später kommt, das sind so die Sachen, die mich sehr, sehr beschäftigt haben in meinem Leben bisher.
Mhm.
Und wo ich einfach gerne drüber reden mag. Also, ja, und
ja.
Genau, das ist es so. Und ja, jetzt bin ich eigentlich auch an einem Punkt, wo ich dann nicht nur Filme betrachte, quasi als Unterhaltung oder welche Aussage haben sie, sondern jetzt geht es auch dann mehr Richtung Machart, wie sind die gemacht worden, wie sind die Tricks, was ist CGI, was ist eben halt echt gemacht. Jetzt geht es noch so um die ganzen Detailsachen und wer hat was gemacht und Co. Und versuche mir immer mehr Wissen anzueignen. Aber ja, die Geschichte quasi aufzuarbeiten ist auch echt ganz schön mühsam, denn trotz allem.
Mhm.
Aber ja, das macht mir Spaß.
Aber ich würde auch sagen, da ist genau der Punkt zwischen einem Hobby und irgendwas gerne machen. Weil ich gucke ja auch gerne Filme und Serien und ich gehe ja auch gerne mal ins Kino. Aber das, was du machst, ist ja noch mehr, wie du schon gerade gesagt hast, Hintergrundinformationen, dich über die Machart, über die Leute, die das auch machen, zu informieren. Und einfach unglaublich viel Hintergrundwissen aufzubauen. Ich glaube, da ist so der Punkt, wo es dann übergeht zu einem richtigen Hobby, ne? Also in der Masse, in der du Filme guckst oder auch ins Kino gehst, das ist ja eine Zeit, die du da auch dir also vornimmst und die du da aufwendest für und auch Energie für aufwendest und wo du auch Spaß dran hast. Weil ich habe nämlich ganz viel überlegt, ist sowas wie Filme und Serien gucken ein Hobby für mich? Und für mich ist es eher so ein bisschen, also es ist auch Eskapismus, klar, weil ich mich dann auch ablenken kann und in Welten eintauche. Aber es ist eher dieses passive Wahrnehmen, ne? Also ich rede schon auch mal gerne über Filme und Serien, also so mit Leuten, wenn das halt irgendwie auch mit einem Hobby verbunden ist oder so oder mit irgendwelchen Welten, die man gerne mag, dann rede ich da auch gern drüber. Aber ich bin nicht so krass in diesem Wissen drin. Außer vielleicht bei ganz nischigen Themen, so wie bei mir zum Beispiel halt bei Marvel oder sowas. Aber das, finde ich, ist halt so ein Thema, das ist auf jeden Fall bei dir ein Hobby. So, das ist, da ist so viel Wissen drin, da ist so viel noch Hintergrund, den du dir dann irgendwie aneignest und so. Das finde ich halt total cool. Und ja, wie du schon gesagt hast, du redest halt auch darüber, ne? Also online und ja. Nimmst das auch ordentlich auseinander und das finde ich halt auch cool. Und das finde ich aber auch so so cool an diesem Hobby, dass du empfiehlst mir ja auch oft Filme. Und dann erzählst du auch manchmal irgendwie, das ist von dem und dem Macher oder das und das ist der Hintergrund dazu. Und ich denke mir so, wow, cool, also ganz schön, also ne, ganz schön viel Wissen so. Und dann kriege ich immer noch so Background-Wissen. Und das finde ich halt, das finde ich super cool. Das ist auf jeden Fall auch ein schönes Hobby.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also danke dir. ich finde es einfach richtig cool, gerade, dass du halt Emotionen quasi oder ja, Epochen quasi nachfühlen kannst, die du so halt nicht erleben könntest. Jetzt zum Beispiel, wenn wir sagen, ey, wir haben alle, glaube ich, in der Schule Schindlers Liste gesehen. Sowas, du merkst.
Fun Fact, habe ich nicht gesehen.
Ich mich auch nicht. Aber ich dachte, ich höre immer von allen, dass sie es in der Schule gesehen
haben. Ja, haben sie auch alle. Aber ich habe es bei uns in der Schule war es nicht. Ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist, aber ich habe es nicht gesehen. Aber andere Sachen natürlich schon für Geschichtsunterricht so. Aber ja, ich habe ihn nicht gesehen. Ich werde ihn irgendwann mal nachholen.
Ja, mach das. Den habe ich mir nämlich auch angeguckt, als es mir richtig mies ging und dachte, heute gebe ich es mir richtig. Und es ging mir im Nachhinein aber deutlich besser als davor, weil ich dachte, boah, Gott sei Dank bist du nicht in dieser Zeit.
Okay, ja gut, wenn man es so betrachtet, ja.
Ja, das ja. Trotzdem, ja, menschliche Abgründe und so sind übel. Aber ich meine, sowas kriegst du dadurch dann halt auch reflektiert oder kannst auch dich selbst nochmal reflektieren und sagen, boah, bin ich eigentlich auch in irgendeiner Richtung unterwegs, die vielleicht nicht so cool ist? Oder warum empfinde ich für den Charakter so und so? Also ich finde das sehr, sehr interessant, auch aus dem psychologischen Aspekt heraus, einfach weil man da viel über sich selbst auch lernt. Und ja, Filme sind unter anderem mit meinem Leben.
Ja, voll krass auf jeden Fall. Und da kommen ja noch so ein paar Sachen so zusammen, ne? Also mit Filmen gehen ja auch manchmal Spiele einher, gehen ja auch manchmal Merchandise-Geschichten einher, also oder halt auch komplette Welten, die man halt mag, die halt mit unterschiedlichen Medien zu tun haben, ne? Also sagen wir jetzt mal beispielsweise Star Wars ist halt Filme, sind nochmal Serien, sind nochmal Spiele, sind nochmal, keine Ahnung, Merchandise-Kram, ne? Ist zum Beispiel Lego, genau. Irgendwie sowas. Also das ist ja dann ein großer, also das verbindet sich halt auch oft, ne? Also, ja. Eigentlich ein guter Punkt, da könnten wir direkt übergehen zum Thema Zocken, weil das ja auch so ein bisschen damit zu tun hat. Und wäre mein Hobby auf jeden Fall auch und deins ja auch. Wir sind ja, ist ja eins, was wir uns teilen. genau, Zocken auf jeden Fall ja auch ein großes Thema und für mich auf jeden Fall auch Hobby. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber ich habe da manchmal auch einen Struggle mit diesem Hobby. Und ich kann es nicht immer vollumfänglich genießen. Manchmal ist da ein bisschen Druck dahinter, irgendwas zu schaffen. Manchmal ist da aber auch bei mir noch der ehemalige Job dahinter. Also es ist Eskapismus, aber es ist bei mir immer so ein bisschen so, wie sagt man so schön, auf Messerschneide, ne? Also ja. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, wenn ich zocke, ist es für mich manchmal schwierig, dran zu bleiben. Und es ist schwierig, Spiele durchzuspielen, weil ich mehrere Spiele gleichzeitig anfange. Und das habe ich jetzt gerade aktuell, ist wieder das Thema. Ich spiele gerade 3 Spiele gleichzeitig. Und manchmal ist es so, also dann habe ich Bock zu zocken und denke mir so, boah, ich habe unbedingt Lust, jetzt was zu zocken, aber ich weiß nicht, was von den 3 Spielen, die ich gerade spiele, ich anfasse. Dann überlege ich, soll ich ein neues anfangen, was aber auch nicht eine gute Idee ist. Und dann fange ich halt irgendeins der 3 nochmal an, beziehungsweise ich gehe dann da nochmal rein. Und ich kriege die aber nie zu Ende. So, weil ich einfach mich ewig drin aufhalte und manchmal fasse ich die dann auch wieder tagelang nicht an und so. Und dann hängt es auch ganz stark vom Spiel ab, wie doll es mich reinzieht. Also manchmal habe ich Situationen im Spiel, da funktioniert dieser Eskapismus nicht. Da bin ich dann irgendwie von einer Szene oder von einer Sidequest oder von irgendwas gelangweilt und greife direkt wieder zum Handy. Und manchmal pausiere ich das Spiel, um nochmal, weiß nicht, 10 Minuten was am Handy zu machen. Und das habe ich zum Beispiel beim Alleine-Zocken, weil ich zocke ja alleine auf der PlayStation. Also ich bin ja eigentlich gar nicht so eine krasse Online-Gamerin, sondern eher so alleine irgendwas auf der PlayStation, auf der Couch. Allerdings spiele ich gerade ein Spiel mit meinem Partner und einem gemeinsamen Freund zusammen, und zwar Ark. Darüber haben wir ja schon mal geredet. Ark ist das, so ein Online-Survival-Game, was man halt am Rechner spielt, nicht auf der Konsole. Und das hat halt mit Dinos zu tun. Und ich liebe Dinos. Viele lieben Dinos. Wie kann man auch Dinos nicht lieben? Und das ist halt online. Also wir treffen uns online, wir verabreden uns. Und da bin ich dann so weit drin, dass ich halt auch alles andere liegen lasse. Und da findet gerade für mich der wirkliche Eskapismus und das Hobby auch an. Also wo ich einfach wirklich mich dedicate, mehrere Stunden in diesem Spiel zu sein, weil ich Zeit und also auch vor allem Quality Time mit meinen Freunden verbringe. Und das ist für mich nochmal ein ganz anderer Aspekt vom Thema Hobby-Games. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Du spielst ja auch auf mehreren Plattformen, ne? Also du bist ja auch viel unterschiedlich unterwegs.
Ja, Gaming ist bei mir was, was auch im Kindesalter quasi dazu kam bei mir, weil ich glaube, Eltern wollten sich nicht so viel mit mir beschäftigen, haben mir auf eine Konsole hingegeben und ich konnte mich selbst beschäftigen. Hey, das habt ihr jetzt davon. aber naja, it is what it is. Wie du richtig sagst, genau, ich spiele auf eigentlich allen Konsolen. Bin auch kein Fan dieser ganzen Konsolenkriege. Und Gaming ist etwas, was mir auch viel bedeutet, wo ich aber auch ähnlich wie du starke Phasen habe, wo ich weiß, gerade das ist mir einfach zu viel mit Gaming und dann wechselt das bei mir auch oft, dass ich dann zwischen Gaming und Filmen immer mal wieder Phasen habe, wo ich das eine wirklich in den Fokus setze und das andere halt echt nur nebenbei mache.
Voll, und das habe ich auch.
Ja?
Ja. Es gibt echt so Phasen, ne? So, also manchmal Wochenabschnitte, wo ich halt immer nur das eine mache und dann nur das andere.
Ja, genau, das habe ich bei mir sehr, sehr stark. Das merke ich dann immer so, gibt es wieder irgendein Spiel oder irgendeinen Impact gab es, wo du dann wieder auf die andere Seite quasi rüber gehst und das in den Fokus nimmst. Und gerade sind das tatsächlich bei mir doch die Spiele, wo ich einfach merke, okay, ich habe in letzter Zeit weniger gespielt und es gibt jetzt sehr, sehr viele Spiele. Das ist auch so diese Krux, in der wir, glaube ich, beide stecken. Das ist nicht wie in den 90ern, halt quasi, du hattest wenig Finanzmittel und konntest dir eigentlich ein, zwei Spiele vielleicht leisten. Und die hast du dann auch so lange durchgespielt, bis es auch eben durch war. Und heute hast du halt wöchentlich kommen irgendwie ein, zwei Blockbuster gefühlt raus.
Ja.
Und du willst irgendwie alles nachholen und trotzdem merkst du gerade, dass du in drei, vier Projekten drin bist und du gar nicht mehr so richtig viel Spaß hast. Es sei denn, es ist wirklich ein gutes Spiel, das dich reinzieht und du hast komplett Spaß dran und kannst dich in dieser Welt verlieren. Aber das hat man irgendwie oft, nicht so oft, ich wäre auch fast vom Hobby einmal abgekommen, das war so um 2010 rum, wo ich gemerkt habe, dass Spiele wirklich reine Industrie sind und hier werden gerade alles auf einem Level quasi gemacht, dass jeder damit zurechtkommt, irgendwie Tutorials, also so Einleitungen, die stundenweise gehen, damit auch wirklich jeder mitkommen kann und man wird immer viel an die Hand genommen und das ist per se zwar nichts Schlechtes, aber gefühlt war so um diese Zeit 2009, 2010 fast jedes Spiel so. Und ich habe gesagt, boah, also irgendwie verliere ich gerade wirklich stark das Interesse an dem Hobby. Und dann hieß es in der Fachpresse, ja, Dark Souls kommt, soll das schlimmste Spiel überhaupt sein, soll dich richtig fordern. Ich dachte so, ja, so nach den letzten Spielen der letzten Jahre, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich eine Herausforderung ist. Und dann habe ich mir gesagt, wenn das Spiel mich jetzt nicht abholt, dann war es mit dem Hobby. Guess what? Es war richtig gut. Es war schön schwer. Es hat mich gefordert und hat mir quasi wieder vor Augen geführt, was ich eigentlich auch am Gaming lieb. Die Herausforderung, aber auch die Immersion in eine Welt abzutauchen, die quasi aus Herausforderung gilt, aber auch als Depressionsbewältigung fast schon bei Dark Souls, weil du einfach einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad hast, vermischt mit einer interessanten Welt und alles ist machbar und fair, aber du musst halt wirklich gucken, dass du quasi immer konzentriert bleibst. Und das war eine schöne Erfahrung und das ist was mir Gaming wieder schmackhaft gemacht hat. Wobei man jetzt auch wieder sagen muss, 10 Jahre später ist gefühlt jetzt jedes Spiel wieder wie Dark Souls und schreibt, hey, wir sind Dark Souls-like und sind halt super schwer und das geht schon wieder in eine Richtung, wo ich mir sage, ja, also ich hätte gerne mehr Diversität im Gaming. Und aber es gibt so ein paar Sachen, die kann ich eigentlich immer wieder spielen. Es gibt immer noch so ein paar Evergreens, die bleiben bei mir, die werde ich auch, glaube ich, nie loslassen können. Und ist halt was mir persönlich Immersion gibt, Eskapismus, mich vor Herausforderungen stellt, die aber alle lösbar sind und auch gegebenenfalls Spaß machen. Im besten Falle machen sie sogar Spaß. Und ich bin ähnlich wie du auch nicht zwingend der Online-Gamer. Ich war mal eine Zeit lang mit Freunden sehr viel exzessiv im Multiplayer-Shooter unterwegs, aber irgendwann auch daran die Lust verloren und jetzt spiele ich halt am liebsten echt Singleplayer-Spiele.
Mhm. Das ist interessant. Ich möchte gerne nochmal zu dem Punkt zurück, wo du fast aufgehört hast mit dem Hobby. Ja. Weil dieses, also Spiele sich ja auch wandeln und auch die Gesellschaft sich wandelt und immer mehr Leute spielen. Und das mit den Tutorials und mit, dass es dich dann mit Dark Souls quasi rausgehauen hat, ist super witzig. Also was heißt witzig? Weil es bei mir genau andersrum ist, ne? Also ich zum Beispiel, ich hasse Dark Souls, weil ich das einfach nicht spielen kann. Das ist für mich zu schwer und ich habe nicht die Motivation und Spiele müssen für mich leicht zugänglich sein. Auch wenn ich auch seit meiner Kindheit spiele, aber ich bin halt, aufgrund meiner Symptomatik habe ich halt einfach keine Möglichkeit, dran zu bleiben. Also ich habe da keine Disziplin und keine Ausdauer und muss halt super schnell durch irgendwas durchkommen. Das heißt, es muss für mich zugänglich und leicht sein und es muss ein Tutorial geben, weil sonst bin ich frustriert. Und das ist nämlich für mich etwas, was ich in der Zeit auch, wo die Spiele so ein bisschen mehr zugänglicher wurden, schon wieder besser fand, weil da hat es mich zum Beispiel zurückgeholt. Also ich habe eine Zeit lang nicht so viele Spiele gespielt und ich weiß nicht genau, welcher Zeitraum das jetzt war, aber vielleicht, also ungefähr das, was du auch erzählt hast, so um 2010 rum, ne? So. Und für mich war es dann besser, wieder einzusteigen und zu dem Hobby zurückzukommen. Und das ist natürlich aber auch super subjektiv, ne? Also jede Person ist ja ganz individuell unterschiedlich mit Spielen und hat einen ganz anderen Erfahrungswert. Und für mich ist es halt wichtig, irgendwie ein Spiel gut und flüssig durchzukriegen. Also ich kann mich nicht so lange aufhalten an irgendwelchen Gegnern, an irgendwelchen Leveln, was auch immer, die mich dann irgendwie mega frustrieren, weil dann ist die Chance, dass ich abbreche, relativ hoch. Aber dafür gibt es ja die Diversität. Und ich finde, also ich muss dir ein bisschen widersprechen. Ich finde, nicht alle Spiele sind jetzt wie Dark Souls mittlerweile. Ich finde, es ist sehr viel mehr diverser geworden, weil aber auch die Spielerschaft größer geworden ist. Man muss halt auch bedenken, dass Gaming immer größeres Hobby geworden ist in der Gesellschaft. Und auch da einfach, ich meine, vom Hardcore-Dark Souls-SpielerIn zu, keine Ahnung, was ist so ein krasser Kontrast? Animal Kirby. Crossing. Kirby oder Animal Crossing, sowas, weißt du? Das ist ja aber alles trotzdem ein Hobby, das Gaming ist. Und das ist ja fein. Und das ist halt, also für mich ist es eigentlich im Moment eher so, dass ich auch die Auswahl zu viel habe. Also ich habe zu viele Möglichkeiten und das stresst mich. Und in dem Punkt möchte ich dann auch nochmal zurückkommen, zum Beispiel auf das gemeinsame Spielen, was mir gerade viel mehr gibt. Also mein Hobby ist jetzt viel mehr konzentriert, also das Gaming-Hobby ist viel mehr konzentriert auf zum Beispiel Ark-Spielen, weil ich da gemeinsam mit Leuten spiele und eine gute Zeit habe, anstatt halt möglichst schnell irgendwelche Titel durchzubekommen. Ich spiele zum Beispiel auch mit meinem Partner gerade Sinking City. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ist ein Lovecraft-basierendes Spiel und das spielen wir halt zusammen, also vor der Leinwand, also nicht irgendwie online oder so, wir wechseln einfach ab mit dem Controller. Und spielen das halt, das ist halt ein Singleplayer. Und das ist halt für mich gerade viel schöner. Also ich würde das Spiel an sich alleine nicht spielen, weil mich das alleine, also ich finde es einen Tick zu gruselig, weil ich bin ja auch nicht so ein Grusel-Fan. Mhm. Und es hält mich jetzt nicht so von einer, also ich finde es jetzt nicht so interessant. Aber gemeinsam spielen ist es was anderes, weil wir haben da gemeinsame Quality Time, wir lösen gemeinsam Rätsel, wir können uns abwechseln, wenn man gerade keinen Bock mehr hat oder wenn es einem zu gruselig ist. Und das finde ich gerade wieder viel, viel schöner an dem Aspekt Hobby-Gaming. So. Also, ja, wie ich schon gesagt habe, ne, das ist halt, es wandelt sich bei mir gerade. Dann spiele ich lieber diese älteren Titel, die vielleicht auch gar nicht so geil sind, in Anführungsstrichen. Ne? Also bei Ark gibt es zum Beispiel auch viele Dinge, die mich nerven, aber das kommt dann vielleicht auch durch meine Ausbildung. Als Game Artist bist du einfach, guckst halt anders auf Spiele, da haben wir ja auch schon drüber geredet. Mhm. Aber ich kann darüber hinwegsehen, weil ich habe eine gute Zeit.
Also ich verstehe komplett, was du meinst. Und vielleicht habe ich da auch ein bisschen war ich da ein bisschen zu harsch.
Was nein, ich halt harsch würde ich nicht sagen. Nein.
Ich halt meine, ist halt, dass wirklich diese, also gerade 2009, 2010 halt ellenlangen Tutorials. Also ich finde es super, wenn du halt einen guten, leichten Einstieg hast und dann aber auch losgelassen wirst und dann auch selber den Weg gehen kannst, als wenn du so die Hälfte des Spiels an die Hand genommen wirst und dann so den letzten Weg machst du jetzt noch selber.
So, das, ja, das verstehe ich.
Das fand ich so ein bisschen too much einfach zu der Zeit.
Ja.
Also ich liebe es, wenn es auch Spiele einfach leicht zugänglich sind. Also bestes Beispiel sind einfach Nintendo-Spiele. Ich merke das, wenn ich irgendwie Freunde zu Besuch habe oder mit meiner Schwester Zeit verbringe, wenn wir irgendein Nintendo-Spiel einlegen. Die sind ja wirklich leicht zu lernen und die machen aber so viel Spaß miteinander. Also sei es kompetitiv oder sei es halt einfach zusammen. Du hast einfach immer eine gute Zeit. Und das ist auch was, was was man so schnell einfach gar nicht kriegen kann. Also klar, es ist das Äquivalent zu Brettspielen, aber trotzdem finde ich Spiele halt inzwischen, wie du sagtest, auch viel diverser. Und gerade so im Indie-Bereich gibt es so viele schöne Titel, die einem auch immer Welten offenbaren oder kleine Ideen haben, die einen so viel Spaß machen, die große Spiele gar nicht so richtig erreichen können. Die überzeugen dich mit ihrer Immersion und mit ihrer Geschichte. Ja. Aber kleinere Spiele überzeugen dich halt mit dem Gameplay, weil die irgendwelche lustigen Ideen haben, die du vorher in so vielen Spielen noch nicht hattest. Mhm. Und ich finde das schön, dass sich das so sehr wandelt und wir auch immer mehr diversere Figuren in Spielen kriegen und auch einfach Perspektivwechsel durchleben können. Also wirklich großer Augenöffner. Hier war für mich auch einfach Last of Us Part 2. Der wirklich nochmal...
Hey, no need to say anything. Ich liebe den Titel. Es ist großartig. Ich bin voll bei dir. Also alles, ne? Haben wir auch schon drüber geredet. Ist einfach ein krasser Titel. Ja. Ist einer der Titel, ich weiß nicht, wie es dir geht, der zeigt mir, warum ich das Thema Gaming so liebe.
Mhm, exakt, ganz genau. Es ist so einer dieser Blockbuster, der aber auf so vielen Ebenen alles richtig macht und zudem eine Agenda hat, wenn man so nennen möchte, die aber quasi die SpielerInnen quasi auch wirklich vor Entscheidungen oder jetzt keine richtige Entscheidung, auch vor Ereignissen wirft, mit denen man erstmal klarkommen muss. Und ich finde das richtig, richtig gut. Mhm. Ich liebe sowas.
Ja, voll. Auch da, bei dem Titel fällt mir auch gerade ein, den habe ich tatsächlich mit Quinn zusammengespielt. Und ich bin richtig froh darüber, dass wir den zusammen gespielt haben. Weil das so viel krasser ist, das gemeinsam zu durchleben, weil gerade Last of Us macht ja super viel mit deinen Emotionen und ist ja super immersiv. Also ich finde, das ist einer wirklich der Top-Titel, den es gibt, wo man als Beispiel sagen kann, das ist perfektes Game sozusagen. Mhm. Klar, man kann immer Abstriche machen und es gibt immer was zu meckern, aber im Großen und Ganzen ist es fast perfekt. Und ich habe das gemeinsam mit Quint durchgelebt und das war so schön zusammenzuspielen. Und das ist wieder der Punkt, den ich gerade meinte, auch gemeinsam zu spielen, ist für mich auch etwas, was in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Gemeinsam mit Leuten zusammen irgendwas erleben im Gaming-Bereich und auch darüber zu reden, selbst wenn man einen Titel alleine spielt, aber andere spielen das auch und dann reden wir darüber, über unsere Erfahrung. Ja. Das ist ein Teil von dem Hobby, was mir unglaublich wichtig ist, weil ich das mit anderen Menschen gemeinsam erleben kann. Und da bin ich voll bei dir. Bei dem Titel, das ist ein perfektes Beispiel dafür, was schön ist am Spielthema. Mir fällt gerade ein Punkt ein, den du auch gerade gesagt hast, zum Beispiel, wenn wir beim Thema Spiele sind, Gesellschaftsspiele. Ist das auch ein Thema, ein Hobby bei dir? Also es kann ja auch ein Hobby sein, Gesellschaftsspiele zu sammeln und relativ häufig zu spielen.
Tatsächlich nichts, wo ich sagen würde, ich bin über dem Konsumenten hinaus. Also das ist jetzt kein richtiges Hobby, wo ich jetzt alles auf dem Markt irgendwie kenne. Wenn mal ein Spieleabend ist und man schlägt ein Brettspiel vor, bin ich der Letzte, der sagt, ach nö, sondern ich lasse mich darauf gerne ein. Aber ich bin echt nicht der Hobbyist darin. Aber es gibt so Sachen wie zum Beispiel Pen and Paper, die habe ich vor 3 Jahren oder vielleicht auch 4 Jahren das erste Mal angefangen für mich und habe bei einem Spielleiter mitgemacht und einfach mal Just for Fun mitgemacht und das ist eine Erfahrung, wo ich glaube, das könnte irgendwann zum Hobby werden. Also jetzt bin ich gerade noch so Nutznießer dessen, dass es sowas gibt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es was ist, wo ich längerfristig doch auch mich investieren möchte, weil ich finde das richtig, richtig cool, aber
voll. Du hast mir die perfekte Vorlage gegeben. Okay. Du hast mir die perfekte Vorlage gegeben, weil genau darüber habe ich nämlich auch gerade nachgedacht. Ich bin keine Gesellschaftsspielerin, was also irgendwelche Gesellschaftsspiele, klassischen Gesellschaftsspiele angeht, das ist nicht meins, aber Pen and Paper. Und das habe ich auf meiner Liste. Und da habe ich mich gefragt, auch genauso wie du, ist es jetzt schon ein Hobby oder bin ich einfach noch nur Konsumentin in dem Sinne? Mhm. Für mich ist es aber ein Hobby geworden, auch wenn es super, super selten ist. Und ich habe aber in den letzten Jahren häufiger Pen and Paper Spiele mitgemacht. Also nicht was regelmäßig war. Ich habe immer mal so, also ich bin jetzt bei meinem 4. Abenteuer, was ich jetzt gerade spiele. Und jedes dieser 4 Abenteuer waren unterschiedliche Welten und unterschiedliche Regelwerke. Und ich spiele das nicht oft. Ich glaube, ich habe dieses Jahr jetzt erst zwei Runden gespielt. Aber irgendwie möchte ich es mein Hobby nennen. Auch wenn ich da jetzt selber nicht so viel mit reingebe. Also ich bin jetzt nicht, ich bin ja nur Spielerin, ich bin ja keine Spielleiterin, aber ich gebe da auch in dem Sinne nicht viel rein. Also ich informiere mich zwar und ich mache auch den Character und das macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich liebe es einfach, das Abenteuer zu spielen. Aber ich möchte es gerne ein Hobby nennen. Also weil es mir so viel gibt und weil ich es so sehr liebe. Es kommt halt aufgrund von anderen Sachen eher selten zustande, weil viele Leute nicht gleichzeitig können. Also wenn du in einer Gruppe spielst mit 5, 6 Leuten, ist es einfach schwierig, in dieser Zeit, im Erwachsenenalter, ein Datum zu finden, wo alle können. Vor allem, wenn man spielt, spielt man ja auch gleich mehrere Stunden. Also bis zu, keine Ahnung, 6, 8 Stunden habe ich schon gespielt. Und da muss man sich halt einen ganzen Tag für Zeit nehmen. Dann muss man im Vorfeld halt, wie gesagt, Charakter erstellen und so. Aber wenn man es dann spielt, ist das für mich eines der krassesten Hobbys, weil da sind wir wieder bei dem Thema, wie immersiv ist das und wie sehr kann ich meinen Eskapismus leben und wie sehr kann ich meinen Alltag vergessen. Und beim Pen and Paper bin ich so krass in dem Spiel drin, weil ich Rollenspiel einfach so sehr mag auch, dass ich alles andere vergesse. Und damit meine ich, ich lege mein Handy weg, ich vergesse, was gerade in der Welt passiert, ich vergesse alles, ich bin für diese paar Stunden so komplett in diesem Spiel drin. Und das macht für mich ein wichtiger Punkt aus beim Thema Hobby. Wie sehr kann es mich reinziehen? Und Pen and Paper zieht mich zum Beispiel viel mehr rein, als, wie gesagt, alleine auf der Konsole, auf der Couch zu zocken, weil ich da immer wieder Pausen mache und immer wieder in der echten Welt bin, beziehungsweise mich dann ablenke mit Social Media.
Ja.
Deswegen ist Pen and Paper für mich ein Hobby, aber eins, was ich noch nicht so oft gemacht habe.
Ja, also ich habe es, glaube ich, noch zu wenig gemacht, aber ich weiß genau, wie du es empfindest. Mhm. Weil meine erste Berührung war, damit das erstmal im Internet zu sehen. Da haben dann Leute quasi gespielt und ich hatte den ersten Berührungspunkt mit Pen and Paper. Ich habe mir das immer vorher so zu verkopft vorgestellt, aber es ist gar nicht so verkopft. Also das meiste findet zwar im Kopf statt, aber es ist eigentlich eine schöne Geschichte quasi einfach, die man wie ein Hörspiel quasi erlebt. Und dann habe ich die Möglichkeit ergriffen, bei uns hat eine Gaming-Bar vor 5, 6 Jahren aufgemacht und die bietet jetzt inzwischen Pen-and-Paper-Abende an, wo dann quasi 6, 7 Spielleiter da sind und du kannst dich entscheiden, ob du dann einfach mitmachst und die Abenteuer sind dann quasi auch auf einem Abend ausgeschrieben. Also du kannst dann quasi in 3, 4 Stunden auch durch sein und da habe ich dann auch bisher 3 Abenteuer gespielt und immer mit fremden Personen und das war trotzdem einfach...
Oh, krass.
Wie du sagst, du bist dann wirklich in dieser Welt drinne, du bist der Charakter dann einfach und versuchst zu denken wie der Charakter und alle zu unterstützen und irgendwie durch Situationen zu kriegen und möglichst viele Boni für die quasi Gruppe zu erspielen und aber du weißt halt immer, okay, ich könnte jetzt aber auch komplett verkacken quasi, wenn ich jetzt einfach Würfelpech habe. Und ich finde, dann ist man trotzdem richtig involviert, weil man einfach wirklich und investiert vor allen Dingen. Mhm. Und das ist was ich glaube ich noch nicht Hobby nennen kann, aber was ich zum Hobby werden lassen möchte, weil ich finde, das macht so viel Spaß. Und wie du sagst, es ist perfekter Eskapismus. Also du bist wirklich 3, 4 Stunden, bist du einfach wirklich da drin. Also ich gehe auch nicht ans Handy, also ist mir auch alles andere dann einfach egal. Wenn der Laden brennt, okay, wird's vielleicht schwierig, aber ich bräuchte, glaube ich, erstmal länger, um das zu realisieren. Aber das ist was ich auch liebe.
Ja, ich finde das so krass, dass du auch sagst, ich gehe dann los und gehe mit einer fremden Gruppe spielen. Weil bei mir war es immer nur, also es kam nur zustande dadurch, dass andere FreundInnen, die ich kannte, gespielt haben und mich dann gefragt haben, ob ich mal mitmachen möchte. Und ich habe noch nie mit fremden Leuten gespielt. Also schon, also es gab immer mal Leute, die dann dazu kamen von anderen, die ich noch nicht kannte, aber meistens waren es immer Gruppen, die ich kannte. Und das war für mich dann immer noch mal so eine Art Bindung der Freundschaft. Also es war noch mal mehr eine Gemeinsamkeit haben und etwas, worüber man reden kann. Mhm. Und das mit total fremden Leuten zu spielen, finde ich auch super interessanter Punkt eigentlich. Und eigentlich ja noch viel schöner, wenn du dann so sehr im Spiel drin bist, dass du das so genießen kannst, auch mit Leuten, mit denen du noch nicht gespielt hast oder die du auch nicht kennst. Ja, aber das ist halt etwas, was Pen and Paper ausmacht, ne? Und,
ja, total.
Also ich möchte das eigentlich verstärken. Das Problem ist, es ist Zeit, ist immer ein Thema. Mhm. Und ich habe einen Freundeskreis, da planen wir eigentlich seit fast einem Jahr einen One-Shot. Und wir sind, glaube ich, 8 SpielerInnen, was eine große Gruppe ist. Also ja. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Aber wir kommen irgendwie nicht voran mit einem Datum, beziehungsweise irgendwie haben wir mal alle angefangen, unsere Charaktere zu erstellen. Dann haben wir die aber nicht fertig gekriegt und jetzt haben wir kein Datum. Und der Spielleiter, der fragt immer mal so, ja, wie sieht's denn aus, ne, mit euren Charakteren? Und dann bin ich so, ich bin ganz ehrlich, ich sag, pass auf, ich möchte unbedingt spielen, aber du musst mir ein Datum geben, weil ich sonst den Charakter nicht fertig kriege. Ich brauche ein Datum, ich brauche eine Deadline, weil sonst setze ich mich nicht hin. Ich setze mich nicht eigenständig hin und sage, so, ich mache jetzt den Charakter fertig, sondern ich kenne mich damit auch nicht aus. Ich brauche dann halt auch Hilfestellung, weil das habe ich auch noch nicht gespielt, das Regelwerk. Und das ist für mich dann immer ein bisschen schwierig, mich da so selber reinzuarbeiten. Da habe ich ein bisschen Probleme mit. Und dann sage ich, du musst mir ein Datum geben, dann habe ich da auch Bock drauf und dann mache ich das alles fertig. Und dann bin ich auch fertig zum Datum, versprochen. Aber vorher kommt das nicht. Und deswegen, also weil wir es alle gerade nicht hinkriegen mit einem Datum oder irgendwie nicht motiviert sind, die Charaktere zu machen, kommen wir da irgendwie nicht zusammen. Aber ich hätte halt voll Bock drauf. Andererseits spiele ich aber auch gerade einen One-Shot, der sich über 3 Abende hinweg zieht gerade. Also der ist eigentlich für einen Abend ausgelegt, aber wir sind halt einfach ein bisschen langsam unterwegs. Deswegen sind wir jetzt schon beim 3. Abend, den wir spielen werden. Was aber schön ist. So, also ich weiß halt, das Ganze hat dann wahrscheinlich beim nächsten Mal auch ein Ende, aber dann kann man ja einen neuen anfangen. Und gerade für AnfängerInnen finde ich One-Shots halt immer ganz schön, ne? Also ja. Wir haben da ja, also in der Gruppe, in der ich gerade spiele, haben wir viele Leute dabei, die zum ersten Mal spielen oder erst halt wenige Sachen gespielt haben. Ich bin ja auch nur so semi im Thema. Da finde ich dann One-Shot immer ganz nett, um zu gucken, passt das mit der Dynamik, passt das mit dem, hat man da überhaupt Spaß dran? Möchte man das überhaupt weitermachen? So. Ja, und das macht mein Partner, der mastert das und der macht das total toll. Und das macht mir sehr viel Spaß. Das ist schön. Dieses gemeinsame, was erleben, was spielen. So.
Welches System spielt ihr da? Also sind das abwechselnde oder habt ihr euch auf eins quasi spezialisiert?
Also wir spielen im How to be a Hero Setting, Regelwerk, im D&D-Setting, ne? Also, das ist ja immer so Setting und Regelwerk. Kommt ja manchmal einher, manchmal ja nicht. Ich weiß nicht, also nicht immer gehört das alles zusammen. Ja. Boah, ey, hier gefährliches Halbwissen, ne? Ey, also bitte seid nicht sauer, wenn ich das irgendwie alles falsch verstehe. Aber manchmal gehört ja zu einem gewissen Setting auch ein gewisses Regelwerk. Und manchmal kann man ja zu einem Setting auch ein anderes Regelwerk spielen, richtig?
Ich meine das auch so wahrgenommen zu haben.
Ich habe, das meine ich halt, ne? Ich bin halt nicht so im Thema drin, dass ich mich da so krass einarbeite. Ich sag, gib mir halt meinen Charakterbogen, gib mir meine Infos, was ich brauche, dann fülle ich das aus, dann mache ich das und bin da auch kreativ. Ja. Und dann spiele ich das. Aber ich bin halt nicht so, dass ich sage, ja, die und die Welt und das ist das Regelwerk. Und ich bin auch zum Beispiel total überfordert, dass es bei D&D mehrere Welten gibt und mehrere Regelwerke. Und das verstehe ich alles auch noch nicht. Aber ich bin so, ist mir egal, ich spiele halt mit. So, ich mach das halt, sag mir, ob das geht oder nicht. Ich frage dann auch einfach, kann ich das und das machen? So, da bin ich halt fein mit. Aber das ist auch zu dem Spektrum, also in diesem Spektrum möchte ich mich in dem Hobby auch bewegen. Das reicht für mich. Das reicht für mich, das zu erleben und mitzumachen und ja, wie schon gesagt, die gemeinsame Zeit mit Leuten zu haben. Das ist für mich so echt so ein Value, den ich echt bei Hobbys auch brauche. Nicht bei allen. Es gibt welche, die ich alleine sehr gerne mache, da komme ich gleich noch zu. Aber das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, hier eine Verbindung mit FreundInnen zu haben und gemeinsame Abenteuer zu erleben. Das finde ich schön.
Ich finde das richtig, richtig gut. Ja. Also ich mag das auch, wie du das so definierst für dich. Und das ist so wholesome.
Ja, es ist auch wholesome.
Ja, deswegen.
Ja, voll geil. Auf jeden Fall. Also es ist echt, ich liebe dieses Hobby, aber es ist einfach nur sehr selten. Ich gucke gerade auf die Zeit. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Ich glaube, wir hängen uns ein bisschen zu lange in den Hobbys fest, weil ich habe noch ein paar auf dem Zettel.
Okay.
Ja, an der Stelle erstmal vielleicht nochmal an dich, weil wir haben ja gerade über Pen and Paper geredet, was ich gestartet habe. Hast du noch eins?
Pen and Paper habe ich gerade, wie gesagt, ich spiele immer diese One-Shots in dieser Bar, die sind dann, wie gesagt, 3-4 Stunden lang.
Ach so, nee, ich meinte, ob du ein neues Hobby hast. Also wir können natürlich auch noch über Pen and Paper reden, wenn du willst, aber ich meinte, ob du einen neuen Hobbypunkt eröffnen möchtest.
Das kann ich gerne machen. Ich fange weiter an mit Whisky, würde ich sagen. Mit Whiskys ist etwas, was durch die Arbeit von vor 5 Jahren so mein Leben gekommen ist erst. Und wo ich jemanden getroffen hatte dort, der sehr viel auf Reisen war und auch sehr viele Destillen besucht hat und mir das zum ersten Mal so nahe gebracht hat. Ich dachte halt, ja, so Whisky, Jack Daniel, Jim Beam, Johnny Walker. und wurde dann eines Besseren belehrt und habe dann so meine ersten Erfahrungen gemacht, habe gelernt, wie man richtig die Aromen rausriechen kann, welche, auf was es bei den Gläsern ankommt und was für einen ein guter Whisky oder schlechter Whisky ist. Da gibt's keine Definition, das ist halt sehr, sehr subjektiv. Mhm. Aber ich weiß inzwischen, so welche Noten mir halt persönlich lieber liegen und welche ich halt gar nicht mag. Mhm. Und ich finde das super, super interessant, das jetzt, Wissen jetzt auch einfach weiterzugeben und selber auch einfach immer mal wieder so kleine Proben zu kaufen und zu gucken, hey, wie ist denn jetzt das, was auf den Markt gekommen ist? Liegt mir das oder liegt mir das nicht? Ich hoffe natürlich immer, dass die Hochpreisigen mir nicht liegen, weil teuer.
Teures Hobby, ja.
Ja, richtig. Aber ja, es wird auch leider echt immer teurer durch die ganzen Umstände, aber es ist was ich mir so gar nicht vermiesen lassen möchte. Mhm. Weil ich finde, Whisky ist was für mich, was ich wirklich genieße, wo auch die Flaschen relativ lange halten, was ich jetzt nicht irgendwie einfach nur runterkippe. Und allein auch dadurch die ganze Diversität und ja, die Überraschungen, die da auf einen warten, liebe ich das Ganze. Also, ich habe halt wie jeder meistens auch mit den schottischen und irischen angefangen und habe dann gesagt, ja, okay, ich glaube, ich so ein bisschen abgesteckt habe ich jetzt, so welche Richtungen das gibt, geht. Bin dann durch meine Affinität zu Japan mal zu asiatischen Whiskys rübergegangen und habe da gemerkt, ach krass, die sind viel leichter teilweise, ein bisschen süßlich, ein bisschen floraler, sehr, sehr interessant. Und bin dann irgendwann auch auf einen gestoßen, der jetzt mein Lieblingswhisky ist, aus Taiwan, den kennst du ja auch.
Ja.
Und genau, da lebt die Flasche auch noch. Aber das ist was, wo man einfach wirklich so krasse Überraschungen hat, wo man merkt, boah, das schmeckt ja richtig, richtig krass und richtig viel. Und das ist was ich inzwischen auch als Hobby bezeichnen kann. Weil vorher war ich echt nur Konsument und jetzt so langsam verstehe ich auch wirklich, was mir persönlich liegt und was eben halt nicht.
Mhm. Ja, was das Hobby-Thema angeht, bin ich da natürlich raus. Aber ich sehe, dass das bei dir ein Hobby ist, voll, ne? Wir haben ja schon mal zusammen Whisky-Tasting gemacht, haben wir auch schon mal drüber geredet. Und da hast du ja Quint und mir ganz, ganz viel Whisky mitgebracht und da uns Infos gegeben. Und da sieht man, dass das ein Hobby ist. Also daran konnte ich erkennen, dass das für dich ein Hobby ist, weil du da, wie ich schon gesagt habe, Arbeit reinsteckst und dir Wissen aneignest und dir das auch total Spaß macht, darüber zu reden und das zu probieren. Und ich bin da komplett raus, ich konsumiere. Aber ich muss sagen, dadurch, dass du mir erklärt hast, wie man richtig einen Whisky trinkt und also was da die Noten sind und wie man das Ganze halt auch, also wie man sich mit dem Thema beschäftigt, trinke ich Whisky jetzt anders. Also es ist schon, also erstmal trinke ich ihn jetzt auch teilweise pur. Mhm. Das habe ich am Anfang nie gemacht, ne? Also der typische, was du schon gerade gesagt hast, Jim Beam, Jack Daniels, Whisky Cola, Whisky Ginger Ale und ne, passt schon. Das ist jetzt anders. Also ich trinke definitiv auch jetzt mal einen Whisky pur und genieße das und weiß, wie ich den richtig trinke. Und das ist echt cool. Also ich finde, das ist ein schönes Hobby. Klar, man muss halt immer aufpassen bei Konsumgeschichten, also dass man halt, also Alkohol als Hobby ist natürlich ne, so nicht ganz ohne. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass das halt nicht zu einer regelmäßigen Gewohnheit wird, weil da ist das Abrutschen in Alkoholismus natürlich auch ja nicht vorgegeben, aber das ist ein Risiko. Ist nicht hundertprozentig immer so, aber ja.
Da habe ich eine ganz einfache Regel quasi. Ja. Wenn es mir nicht gut geht, trinke ich nicht. Wenn es mir gut geht, trinke ich. Ja. Ich weiß, dass ich nie zu Alkohol greifen muss, wenn es mir irgendwie schlecht geht.
Das ist eine sehr gute Regel, weil Alkohol und genauso wie andere Drogen sind ja auch Stimmungsverstärker. Mhm. Ja, und das ist halt, ne, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig bei solchen Sachen, also wenn es halt irgendwie um Drogenkonsum geht, das als Hobby halt zu bezeichnen, aber ich kann das halt bei Whisky verstehen. Ich kann das dadurch verstehen, dass ich das von dir mitbekommen habe und wir zum Beispiel bei unserem Whisky-Tasting auch nicht besoffen waren, sondern wir haben unglaublich viele verschiedene Whisky-Sorten probiert, aber immer nur so ganz wenig und haben ganz viel darüber geredet und Informationen gehabt und nicht das einfach sinnlos in uns reingekippt. Also ich habe mich auch danach nicht betrunken gefühlt und habe das auch nicht als Betrunkensein wahrgenommen im Sinne von, oh, ich kipp mir jetzt hier irgendwie einen hinter die Binde, sondern ich lerne jetzt was über ein Genussmittel. Und das finde ich, deswegen kann ich das verstehen. Deswegen finde ich das schön. Ist auf jeden Fall, finde ich, auch ein schönes Hobby und ich habe gesehen, wie sehr du darin aufgehst und wie toll du das machst. Also, kann ich empfehlen, wenn jemand mal irgendwie Whisky-Beratung braucht, Daniel.
Oh Gott.
Du bist der Mann dafür. Na wieso? Also du hast mich sehr viel gelehrt.
Ja, danke dir.
ja, schönes Hobby.
Ja, ich mag das genau. Aber hast du noch ein weiteres? Du hast ja gesagt, du hast recht viel auf dem Zettel.
Ja, voll. Ja,
auch
irgendwie,
gerne mal zwei hintereinander weg, damit du sie einfach weg hast.
Ich kann sie einfach verbinden so ein bisschen. Also ich glaube, ein Punkt so als Pendant dazu zu dem Whisky-Thema, was gar nicht meins ist, bin ich jetzt zum Beispiel beim Thema Sport, wo du ja auch theoretisch auch nicht so im Thema bist.
Nein.
Und da versuche ich das einfach zu verbinden. Also Sport ist bei mir halt eins der größten Hobbys und eins der wichtigsten Hobbys und teilweise ja auch mein Job mit der Klettertrainerin. Und ich verbinde da hauptsächlich Klettern und Bouldern und Yoga. Ich laufe immer mal wieder, was aber für mich kein Hobby ist, sondern ich hasse Laufen. Ich finde Laufen schrecklich, Ausdauersport ist nicht mein Sport, aber ich muss ihn manchmal tun, weil ich weiß, dass es gut ist und weil ich das einfach manchmal brauche. Und seit einem halben Jahr mache ich eine neue Sportart, und zwar Pole Dance. Und das hat einen unglaublich großen Platz in meinem Leben eingenommen, was ich nicht gedacht hätte, weil ich ja bisher immer gesagt habe, mein Sporthobby, absolutes Top-Hobby ist halt Bouldern und Klettern. Also ich sage jetzt einfach Klettern dazu als Überbegriff. Und das war ja auch immer ein großer Teil, den ich auch geteilt habe mit FreundInnen, den ich jetzt auf der Arbeit mache. Aber Pole Dance ist eine ganz andere Geschichte, ist ein ganz anderes Level. Und dieses Hobby ist mir in dem letzten halben Jahr so wichtig geworden und so ans Herz gewachsen, dass ich sage, das ist für meine Psyche total wichtig. Weil es gibt da einen ganz großen Unterschied, der passiert ist. Und zwar ist das beim Pole Dance so, ich habe mich da angemeldet, habe da eine Probestunde gemacht, fand das cool und habe jetzt immer mal wieder irgendwie da Stunden gemacht. Und es gibt verschiedene Stunden, es gibt halt für AnfängerInnen die Technikstunden, wo man halt meistens wenig Klamotten anhat und barfuß ist und an der Pole Technikfiguren lernt, also Technik lernt und halt so Kraft aufbaut und so, ne, alles mögliche an Figuren macht. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel die Dance Classes, also die Tanzkurse, wo du halt mit High Heels auch tanzt. Manchmal gar nicht direkt an der Stange, sondern nur um die Stange herum. Und es geht sehr viel mehr um schöne Bewegungen und so. Und das hat mich so gepackt und ich habe so einen Ehrgeiz entwickelt, da besser zu werden, dass ich fast, also ich bin jetzt wöchentlich auf jeden Fall da. Ich bin mindestens einmal die Woche da. Wenn ich es schaffe, zweimal die Woche. Und das Krasse daran ist, dass ich für eine Stunde, eine Klasse geht immer eine Stunde, dass ich für eine Stunde mein Hirn komplett ausschalte. Komplett. Weil ich muss eine Stunde lang aufpassen. Ich habe ja da eine Trainerin und das ist halt, ne, wie man so Dance-Klassen auch kennt. Wir lernen verschiedene Moves, wir studieren so eine kleine Choreo ein. Oder ich lerne halt neue Techniksachen. Und mein Hirn hat keine Möglichkeit, über was anderes nachzudenken, als über das neue Ding, was ich jetzt lerne. Und mein Hirn ist ja total, also das typische ADHS-Hirn, alles Neue ist gut, alles Neue ist interessant, wir können uns darauf hyperfixieren. Und ich liebe es halt, Dinge zu lernen. Mein Hirn liebt es, Dinge neu zu lernen und neu zu machen. Und dieses, dass ich jedes Mal eine neue Sache lerne, das ist so krass beim Pole Dance, weil ich jedes Mal, wenn ich hingehe, einen neuen Punkt lerne, eine neue Bewegung, eine neue Technik. Und ich habe keine Zeit in dieser Stunde, irgendwas anderes zu tun. Ich gucke nicht aufs Handy, ich habe keine anderen Gedanken. Und das hat mir jetzt gerade in der Phase, wo ich in der Episode gesteckt habe, so krass geholfen. Weil es ist kurz, ich habe das auch bei Instagram, ich habe ja gerade ein paar Posts gemacht über das Pole Dance und das so ein bisschen thematisiert, was das mit mir gemacht hat. Weil diese Stunde ist so ein kurzer Urlaub von meinen Gedanken. Und das habe ich nicht mal beim Klettern oder beim Yoga. Weil ich da viel zu oft Leerlauf habe, wo ich anfange nachzudenken. Also ich habe auch beim Bouldern oder beim Klettern bin ich ja meistens auch mit einer anderen Person. Gerade beim Seilklettern bin ich abhängig von einer Person. Das heißt, die muss Zeit haben, man muss sich treffen. Man ist nicht komplett fokussiert, weil man redet manchmal mit Leuten. Ne? Man macht Pausen, unterhält sich. Und auch beim Bouldern machst du immer mal wieder Pausen. Aber das ist halt, also es ist trotzdem ein schönes Hobby und ich liebe das. Und Klettern wird immer mein Hobby bleiben. Und das ist auch immer eines der wichtigsten Hobbys. Aber das Neue, dieses Pole Dance Ding, das ist krass. Das ist komplett ein ganz anderes Level. Und ich will nicht mehr irgendwie jetzt noch über Sport reden oder so, aber es ist heftig für mich, wie wichtig auf einmal dieses Thema geworden ist und wie gut es mir tut. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, was an dem Hobby tut mir gut? Ich suche ja immer so ein bisschen diesen Sinn da drin, ne? Wo tut mir was gut? Und Pole Dance hauptsächlich neben den anderen Sportarten tut mir gerade am meisten gut, weil mein Kopf abgelenkt ist.
Ist denn Pole Dance für dich selber auch eine große Herausforderung? Einfach nur, weil du dann beschäftigt bist vom Kopf her? Oder ist es auch für dich trotz der Boulder-Erfahrung quasi eine große Herausforderung?
Also es ist schon eine große Herausforderung auf jeden Fall, weil es ist ein krasser Sport. Es ist körperlich, es ist, nach einer Stunde bist du platt, ne? Aber ich habe halt durch das Klettern einen Vorteil. Also ich komme halt mit einer gewissen Awareness über meinen Körper schon da an. Also ich habe halt Griffkraft, ich habe halt Kraft in den Armen. Das heißt, ich kann mich an so einer Pullstange hochziehen. Und dadurch habe ich sehr schnelle Fortschritte gemacht. Deswegen war es am Anfang nicht so eine Herausforderung. Am Anfang war es eher mehr der Spaß am Lernen. Und jetzt komme ich an den Punkt, so nach einem halben Jahr, jetzt kommt der Punkt, wo es anstrengend wird. Weil Cool. Jetzt bringt mir mein Klettervorteil nicht mehr so viel. Weil mit dem Klettervorteil habe ich den Einstieg super leicht geschafft und bin richtig schön reingekommen. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich neue Figuren lerne, die ganz viel auch mit anderen Körperteilen zu tun haben. und ganz viel auch der Punkt, wo es jetzt elegant aussehen soll. Also du lernst ja nicht nur eine Figur, sondern du lernst auch deinen Körper möglichst elegant zu bewegen. Ne? Zum Beispiel die Zehen irgendwie zu pointen, nicht den Fuß zu flexen, sondern so lang zu machen. Du versuchst mit deinen Armen irgendwie schöne Bewegungen zu machen und die nicht so sinnlos in der Luft wedeln zu lassen. Du versuchst also deine Gestik und Mimik, ne, deinen Gesichtsausdruck versuchst du ein bisschen unter Kontrolle zu halten, damit das Ganze im Gesamtbild schön aussieht. Also es soll ja ästhetisch auch sein. Mhm. Und das lerne ich halt gerade, weil das ist das natürlich, was ich nicht mitbringe vom Klettern. aber das macht's für mich gerade aus. Das macht's gerade aus, dass es dieses, da ist jetzt die Herausforderung.
Okay, ja. Das ist krass, weil ich habe das immer auf Instagram gesehen und habe dir dann geschrieben, hey, ey, das finde ich voll elegant oder voll krass und wie auch immer. Und wenn ich aber jetzt sehe, worauf du dann quasi für dich selbst achtest, also was es da noch für Anforderungen gibt, wow, okay, gut, ja. Das ist nochmal ein anderes Level als das, was ich als reiner Konsument quasi dessen sehe. Das ist krass.
Es ist auch deutlich schwerer, als es aussieht. Also das sagen auch immer viele Leute, boah, das ist ein krasser Körpersport und ich bin eine sportliche Person, ne? Ich mache halt regelmäßig Sport seit Jahren und selbst ich, wie gesagt, mit meinem Klettererfahrung und Background komme da jetzt hart an meine Grenzen. Was aber geil ist. Ich find's geil. Ich liebe das. Ich liebe das, an die Grenze zu kommen und ich liebe das jetzt daran zu arbeiten. Und das ist eine Sache, das habe ich auch bei Instagram geschrieben, das mache ich nur für mich ganz alleine. Und das war mein Ziel. Mein Ziel war es, einfach irgendwo hinzugehen, eine neue Sportart auszuprobieren, ohne jemanden mitzunehmen. Auch ich wollte auch nicht irgendwie eine Person mitnehmen, von wegen, ach komm, wir gehen mal zusammen hin und gucken uns das an. Ich bin da bewusst alleine hingegangen. Und als Quint mich gefragt hat, den habe ich ja ganz viel erzählt und so, und der meinte dann so, oh, ich würde das auch gerne mal ausprobieren, kann ich mal mitkommen? Da habe ich gesagt, weißt du, nimm's mir nicht übel, aber ich würde gerne alleine hingehen. Einfach weil das ist nur für mich. Das mache ich nicht mit jemand anderen. Ich sage, du kannst gerne hingehen, versuch mal so einen Schnupperkurs. Das kannst du auf jeden Fall machen. Das ist super schön und macht auch Spaß. Aber das ist ein Hobby, das will ich nur für mich machen. Da will ich keine andere Person dabei haben oder das an jemanden binden, weil ich brauche das. Ich brauche das, da fremd zu sein. Ich brauche das, da für mich alleine zu sein. Und das ist halt auch sehr viel anonymer, ne? Also die Klassen sind halt immer sehr durchgemixt. Du kannst halt, es gibt nicht sowas wie ein Abo. Du kaufst dir so 5er- oder 10er-Karten und dann kannst du wöchentlich, bei dem Studio, wo ich bin, kannst du halt gucken, wo was frei ist, in welcher Klasse und wo du Zeit hast. Und dann buchst du die halt sozusagen. Und das ist halt zwar, ein paar Klassen wiederholen sich zwar wöchentlich, aber es tauscht auch ganz oft durch. Es gibt ganz oft neue Themen. Und ich habe zum Beispiel nicht jeden Montagabend Zeit. Ich habe halt immer mal Montagabend zum Beispiel. Mhm. Und das heißt, immer mal, wenn ich Zeit habe, nehme ich eine Klasse wahr. Und dadurch sind da auch immer andere Menschen. Also es ist sehr viel mehr anonymer. Ich habe schon 2, 3 Menschen, die ich schon ein paar Mal gesehen habe, klar. Aber es sind immer wieder neue dabei. Und es ist gar nicht so viel so, man freundet sich gar nicht so viel mit den Leuten an, was ich gar nicht schlimm finde. Ich finde es voll in Ordnung. Ich sag hallo, man, ne, 2, 3 Smalltalk-Sätze. Und dann geht man halt in die Stunde. Und dann hat man gar keine Zeit, sich zu unterhalten. Du musst ja eine Stunde lang da aufpassen und Sport machen und das ist, ich liebe das. So, jetzt bin ich auch fertig. Okay. Ich habe schon gesagt, wir wollen eigentlich nicht so lange in den Hobbys bleiben. Okay, Sport, großes Thema für mich. Wahrscheinlich für dich nicht so, oder? Du bist ja im Sportbereich nicht so unterwegs, aber falls du trotzdem was dazu sagen möchtest.
Also, wir können gerne mal so über das das Thema vom Pole Dance reden, weil mich das persönlich interessiert. Aber ich selbst habe bisher noch nicht so die Sportart für mich selber gefunden, wo ich sagen würde, hey, damit fühle ich mich comfortable, sag ich jetzt mal. Boah, ich wäre voll richtig mit Anglizismen um mich.
Sehr, sehr gut. Das war in Ordnung, ich auch. Ich bin heute auch im Denglischen.
Genau, aber generell habe ich nichts gegen Sport. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig und zaghaft aufgrund meiner Behinderung, weil ich weiß, dass ich nicht so die krassen Körperfähigkeiten habe wie andere. Und deswegen, ja, habe ich mich damit eigentlich noch nicht so viel beschäftigt. Aber generell würde es mir, glaube ich, ganz gut tun.
Ja, naja, klar, Sport tut immer gut. Also ja, im gewissen Rahmen, ne, wo man sich nicht wehtut und sich nicht überfordert. Also gerade wenn man wenig Sport macht, von heute auf morgen was zu starten, ist immer schwer. Muss man auch immer aufpassen und langsam anfangen. Ne? Also, ja, aber ja, es ist, also für mich ist es auf jeden Fall ein großer Punkt. Und ich mache hier jetzt auch einen Punkt. hast du noch ein Hobby?
Wenn man es so nennen möchte, sammeln, beziehungsweise Musik auch bewusst hören. Das sind so noch zwei Hobbys quasi.
Also ja, bei Sammeln hätte ich dich auch noch, also da hätte ich noch drauf gewartet, dass du das sagst, weil ist ein Hobby, das ich von dir kenne und ich dachte, der muss doch noch Sammeln sagen.
Ja, das ist richtig. ja, das stammt, glaube ich, aus einer Zeit, wo vieles weggeworfen wurde, so von meinen Eltern her. Ich oft dann zum Beispiel bei Spielen auch nur noch die Module hatte. Und dann irgendwann erst im Erwachsenenalter bei Bildersuchen dann gesehen habe, ach krass, so sieht das Cover aus in groß, sieht richtig wertig aus. Und dann hat man sich ein bisschen mehr beschäftigt, hat mal nach Preisen geguckt, hat dann versucht, die Originalverpackungen zu kriegen von Spielen zum Beispiel. Und dann auch von Konsolen. Und dann merkt man, boah, das sieht echt alles irgendwie immer schön aus und wertig aus. Und ach, das mag ich. Und dann Gleichgesinnte gesucht und war dann damals im Multikonsolero-Forum, wo ich heute noch Freunde habe, wo ich quasi als Fremder hin bin und heute viele Freunde gefunden habe, wo die ich jährlich sehe. Und daraus ist vieles Schönes entstanden, allerdings vieles, was belastend war, weil ich meine erste große Sammlung gar nicht halten konnte, weil ich dann irgendwann in finanzielle Probleme geraten bin und dann vieles wieder verkauft habe. Und es ist immer mal wieder so. Und es ist gar nicht so einfach, dann quasi alles zu behalten, was man so gesammelt. Das ist so noch so das Problem, woran ich immer mal wieder hadere. Aber generell finde ich es schön, halt Sachen präsentieren zu können und auch einfach sich mit mit Medien zu beschäftigen, die dann auch, was man so halt liebt, das auch präsentieren zu können. Und das ist was ich gerne mache. Mhm. Und das auch Richtung Musik. Ich höre zwar viel auf Spotify und Co., aber ich liebe es auch Schallplatten einfach zu kaufen und dann aber auch bewusst sich mit Musik zu beschäftigen und zu hören. Also beschäftigt sich ja mehr mit Musik, wenn du Schallplatte hörst, weil du dann ja auch alle 25, 30 Minuten einmal wechseln musst. Und du nimmst dann zum Beispiel auch die Wechsel zwischen den Seiten halt anders wahr, weil du, je nachdem, was du für Musik hörst, merkst, okay, so die erste Hälfte der Scheibe war jetzt sehr abenteuerlich, sehr aufregend und dann geht vielleicht die zweite Ebene, fängt relativ ruhig an oder so. Und das gibt halt plötzlich einen schönen Wechsel, den du vielleicht so, wenn du einfach eine Liste runterhörst auf Spotify, gar nicht so krass wahrnimmst. Und sowas liebe ich persönlich dann auch sehr.
Voll schön. Ja, voll die schöne Erzählung von dem Musikthema. Ja, aber es ist auf jeden Fall, also ja, klar. Ich weiß nicht, Musik ist, glaube ich, bei mir nicht unbedingt ein Hobby. Ich höre natürlich unglaublich viel Musik und ich gehe auch auf Konzerte. Also ich liebe es, auf Konzerte zu gehen. Aber das ist, glaube ich, eher ein Eskapismus, aber auch ein Tool für mich und oder ein Skill halt auch, ne? Musik kann auch ein Skill sein. Also ich meine jetzt hier nicht ein erlernter Skill, sondern ein Skill aus der Borderline-Therapie, also um sich halt zu regulieren, Anspannung zu regulieren, Stimmung zu regulieren. Aber ich würde es jetzt nicht als Hobby per se bezeichnen. Sowas wie sammeln, Schallplatten sammeln, sich damit auseinandersetzen, voll, würde ich voll als Hobby sehen, so wie du das erzählt hast. Und ich fand das gerade sehr schön, was du da beschrieben hast, warum das für dich so besonders ist. Und du sammelst auch Schallplatten, ne?
Ja, genau, aber da tatsächlich gar nicht so viele, weil die nehmen viel Platz weg, wiegen sehr, sehr viel, aber eignen sich perfekt bei großen Regalen einfach unten als Fundament, dann kippt es nicht so leicht um.
Geil. Ja, ich sehe ja dein Regal, ich kenne ja auch so ein bisschen deine Wohnung und dein, hinter dir ist immer schön was los, da steht immer schöne Sachen und ja. Das Thema Sammeln ist ja mir leider auch fremd, also was heißt leider fremd, das ist halt, ne, für mich gar kein Hobby. Ich habe mal früher, das ist echt lange her, habe ich mal so ein bisschen Comics gesammelt. Als Kind auf jeden Fall, da hatte ich super viele Comics, die sind dann aber auch alle im jugendlichen Alter sind die dann, ne, verkauft, weggeschmissen, verschenkt, was auch immer, weil irgendwie da noch kein Value gesehen wurde in der Zeit. Auch meine Mutter hat dann auch, also, ne, die hat sich da nicht so wirklich bemüht, das zu halten. Die sind wahrscheinlich jetzt relativ viel wert, aber naja, ist vorbei. Dann habe ich noch mal vor ein paar Jahren angefangen, noch mal neu Comics zu sammeln. Hauptsächlich natürlich Marvel, Spider-Man und habe mir dann immer mal wieder Comics geholt. Einmal habe ich eine Reihe verfolgt und habe aber relativ schnell gemerkt, dass das wieder für mich eine Belastung wird. Also sammeln, ich finde das, ich würde gerne was sammeln, aber ich kann nicht. Für mich ist das eine Belastung. Du kennst meine Wohnung, ich habe nur ein Zimmer. Wir haben gerade wieder drüber gesprochen, ich werde jetzt wieder aussortieren, weil ich viel zu oft das Problem habe, dass meine Wohnung, auch wenn sie jetzt größer als ein Zimmer ist, sehr schnell voll ist mit Dekosachen, Sachen zum Hinstellen, auch Sammelgeschichten. Und ich habe dann das Gefühl, ich kriege keine Luft. Das erdrückt mich, ich brauche halt einfach mehr Platz. Und dann werde ich halt wieder alles los und verkaufe das, verschenke das. Im schlimmsten Fall, wenn es irgendwie kaputt ist, schmeiße ich weg, was auch immer. Das versuche ich aber zu vermeiden. Und dann kann ich nicht sammeln. Also ich kann einfach nicht irgendwie Figuren, Bücher, keine Ahnung, DVDs, Spiele, was auch immer. Ich kann das nicht sammeln, weil das stresst mich. Das macht dann irgendwie Druck. Und dann kommt noch dazu, ich bin halt ein bisschen, naja, aufgrund meiner Symptomatik habe ich ein bisschen Probleme mit Sauberkeit. Also nicht das Problem, dass ich nicht sauber lebe, sondern im Gegensatz, ich muss immer viel putzen. Und ich habe einfach das Problem, dass Dinge, die rumstehen, einfach Staubfänger sind. Und dann muss ich die halt putzen. Und dann muss ich Staub wedeln und die waschen. Und das stresst mich dann. Und ich habe am liebsten alles immer irgendwie. Also am liebsten hätte ich nichts offen rumstehen. Ich habe was in meiner Wohnung offen rumstehen, aber am liebsten hätte ich irgendwie alles in Vitrinen oder in Kisten, die ich besser abwischen kann. Aber das ist ja auch dann auch kein schönes Sammeln, weißt du? Genau. Also von daher finde ich diese, ich beneide das manchmal. Ich beneide das, dass Leute Dinge sammeln. Auch so dieses typische Funko Pops, ne? Oder Funko Pops. Die sind so cool. Ich liebe die Dinger. Und ich finde die so schön anzusehen. Aber ich kann die nicht sammeln. Das geht nicht. Und keine Ahnung. Alles, was so rumsteht, ich finde das immer so schön, wenn ich bei anderen Leuten bin. Ich gucke mir das so gerne an. Auch wie gesagt bei dir. Ich sehe immer bei dir im Hintergrund was Neues rumstehen auf der Kommode. Und denke so, oh, wie schön, voll cool. Und ich liebe es, mir das anzuschauen. Aber ja, ich bin leider raus aus dem Hobby. Das geht nicht.
Ich kann das aus deinen Gesichtspunkten aber auch komplett verstehen. Also, Funko Pops habe ich auch echt krass stark gesammelt und dann aber auch gemerkt, boah, das ist dann doch zu viel, weil die echt sehr, sehr viel Platz wegnehmen, gerade wenn man die in Verpackungen lässt. Und habe da auch echt große Teile wieder verkauft und habe jetzt echt nur noch kleine, wo ich sage, okay, die liebe ich halt wirklich, die lasse ich dann auch, aber alles andere habe ich dann einfach weggegeben. Und ja, manches ist halt echt schön, aber ist dann doch einfach zu viel.
Du sammelst auch Lego, oder?
Nicht wirklich. Also ich habe, sammle nicht nur Lego, sondern auch andere Klemmbausteinfirmen. Aber mir geht's halt mehr da wirklich darum, ums Aufbauen, weil das ist jetzt das letzte Hobby quasi von mir.
Naja, also, gut. Gute Überleitung.
Ja, ich liebe halt das Aufbauen, weil das mich komplett entschleunigt. Wenn ich irgendwie einen Tag habe, wo ich einfach komplett gestresst bin und ich habe dann irgendwie noch ein neues Set oder irgendwie sonst was, dann baue ich das halt in Ruhe auf und das beschäftigt mein Hirn halt so, dass ich dann komplett runterfahre. Ich bin so krass entspannt. Ich höre währenddessen Podcasts einfach so, baue einfach auf und bin für mich und das ist was mich komplett runterfährt. Und ich bin danach einfach so krass tiefenentspannt. Also das ist was mir sehr viel Spaß macht, aber die meisten Sets kann ich halt dann einfach nicht rumstehen lassen, weil irgendwie, die nehmen halt sehr, sehr viel Platz weg, sind Staubfänger und die verkaufe ich dann einfach immer weiter. Also ich würde nie was wegschmeißen, aber ich würde immer verkaufen, damit sich irgendwer anderes dran freut. Und ja, das ist so, genau,
das Letzte. Voll. Also das kann ich total verstehen. Ich nehme das direkt mit als Überleitung. Es ist so gut, wie wir heute harmonieren. Das, was du gerade beschrieben hast, runterfahren, abschalten, etwas aufbauen. Das ist genauso mein Ding, nur nicht mit Lego, weil mit Lego kann ich nichts anfangen. Ich habe das Problem, dass Lego mich mich stresst. Lego stresst mich, weil nach Anleitung was aufbauen, das stresst mich. Das ist für mich wie Möbel aufbauen und das ist für mich Arbeit. Das ist kein Hobby. Und natürlich kann man auch kreativ bauen. Klar, geht auch, weiß ich. Aber wenn man jetzt sich ein Modell holt, dann baut man das ja natürlich nach der Anleitung auf. Ist ja so in dem Sinne klar. Deswegen ist Lego nichts für mich. Aber was du gerade beschrieben hast mit dem was anmachen, Podcast, Musik, runterkommen und die Welt ausschalten, das habe ich so krass mit kreativ sein. Und mit kreativ sein, da fasse ich in dem Hobby zusammen sowas wie malen, basteln, gestalten. Etwas, was ich gleich noch erzählen werde, was ich auch im Vorfeld dir ja schon erzählt habe, etwas bauen. Und das ist für mich ein Hobby, das genau das beschreibt, ne, dieses komplett alles ausschalten und runterfahren. Hauptsächlich ist es bei mir was mit meinen Händen machen, also etwas Kreatives designen, erstellen, erschaffen mit meinen Händen. Und das einzige Problem, was ich habe mit diesem Hobby, weil dieses Hobby mache ich seit Jahren, dieses Hobby ist für mich ein typisches ADHS-Hobby. Man sagt immer so bei ADHS-Leuten dieses, man fängt was an, hat dann einen Hyperfokus drauf, macht das dann ganz extrem, eine ganze Zeit lang, kauft sich dann auch ganz teure Materialien und dann legt man es weg, sagt, mache ich nochmal und fest es nie wieder an. Und das ist bei mir bei Kunst so, bei Kunst und Gestalten. Ich habe dann immer sowas wie zum Beispiel Acryl malen oder mit Ölfarben malen oder mit Wasserfarben malen. Das ist dann so ein kurzer Hyperfokus, ne? Ich habe ja auch schon oft irgendwie was gemalt, auch in Therapiekontext und bin dann immer so, oh Gott, das ist jetzt mein Hobby, das ist mein neues Hobby, ich kaufe alles dafür, ich kaufe alle Farben, alle Pinsel, dann mache ich 2, 3 Bilder oder mal 2, 3 Bilder und dann lege ich es weg und dann liegt es im Schrank für das nächste Jahr. Genauso war es früher beim Basteln. Ich habe dann zum Beispiel sowas wie Karten gebastelt, also irgendwie ne, Geburtstagskarten, Glückwunschkarten, was auch immer, habe ich mir alles selber gebastelt, habe ich mir alle Materialien gekauft, super teuer der Scheiß, nie wieder angefasst. Dann habe ich gesagt, basteln im Sinne von, ich kaufe mir so Holzkisten. Es gibt ja manchmal auch so, oder Holzfiguren oder Sachen, Bilderrahmen, ne? Da gibt's ja, diese Holzgeschichten, die kann man dann anmalen, bekleben. Das war mein nächstes Ding. Da habe ich gesagt, das ist, ich kaufe mir alle Materialien, scheiße teuer, wieder weggelegt, im Schrank, nie wieder angefasst. Ich habe mir eine Zeit lang sehr viele Kisten bemalt, die hat dann alle meine Mutter gekriegt als Geschenk. und dann habe ich halt immer, dann bleibt das halt immer liegen, ne? Aber ich liebe das. Das ist das Problem. Ich komme davon nicht weg. Und jetzt hatte ich gerade wieder ein neues Projekt. Und das kann ich jetzt erzählen. Das war eine Zeit lang, durfte ich das nicht erzählen. Aber das ist ein Geschenk für meinen Partner. Und der hat jetzt in den nächsten Tagen Geburtstag. Und er wird wahrscheinlich, also der Podcast wird wahrscheinlich nach dem Geburtstag rauskommen. Deswegen ist es nicht so schlimm. Und außerdem hört er den Podcast nicht. Was? Also kann ich es jetzt auch erzählen? Ja, nee, ist okay. Muss er nicht. Aber ich habe für ihn etwas gebaut. Das war jetzt in den letzten Monaten mein Hyperfokus. Und zwar habe ich kann ja 3D modellieren, weil, ne, Game Artist und so. Dann habe ich in 3D einen sogenannten Würfeltower, oder man sagt auch Dice Tower dazu, habe ich gebaut in 3D. Anhand einer Vorlage von einem Pen-and-Paper-Abenteuer, was er spielt. Da hat er so Vorlagen, so Karten, die er benutzt. Und dazu auch noch anhand einer Vorlage aus dem Spiel Ark, was wir zusammen spielen. Und das ist so ein Wikinger-Tower, ne? Also so ein, ja, halt, ne, wie der Name sagt, ein Wikinger-Tower. Und der ist halt modular aus mehreren Einzelteilen und die kann man mit Magneten so aufeinander stacken. Und das habe ich dann in 3D gebaut. Dann habe ich das von Quint ausdrucken lassen, weil er hat bei der Arbeit einen 3D-Drucker. Dann habe ich das Ganze von Quint wieder bekommen und habe das Ganze halt aufbearbeitet, bemalt, beklebt, mit Magneten bestückt, mit, keine Ahnung, Props bestückt. Ich habe halt auch von Tabletop-Seiten habe ich mir so kleine Props gekauft, die ich dann bemalt habe. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich habe teilweise da 6 Stunden gesessen und diesen scheiß Tower bemalt, ne? Und ich habe, naja, dadurch, dass ich das auch zum ersten Mal gemacht habe, habe ich halt viele Fehler gemacht, musste oftmals nochmal drüber malen. Hab Dinge ausprobiert, die da nicht geklappt haben. Also da steckt mehr Arbeit drin, weil ich einfach das noch nie so richtig gemacht habe, professionell. Aber das hat mir so viel Spaß gemacht und ich bin jetzt fertig mit diesem Tower. Ich werde noch ein Making-of schneiden. Das werde ich wahrscheinlich als Reel bei Instagram oder so posten. Also wer das sehen möchte, schaut da mal bei mir vorbei. Ich habe alles dokumentiert. Und das war unglaublich schön. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Ich bin so stolz darauf. Ich hoffe natürlich, dass es ihm gefällt. Aber ich weiß ganz genau, dass ich das jetzt wieder weglegen werde, den Scheiß. Weißt du, ich werde jetzt nicht anfangen, Tabletop zu bemalen. Also, das wird jetzt, es war ein richtig geiles Hobby für die letzten 3 Monate, ich habe es geliebt und es hat mir so geholfen abzuschalten, aber es ist jetzt auch wieder vorbei. Und ich hab's, Quint meinte auch, willst du nicht nochmal einbauen? Du kannst das ja sonst auch verkaufen oder verschenken oder so. Und ich so, ja, würde ich gern. Aber nein. Also es ist einfach, es ist dieses typische ADHS-Ding. Es liegt jetzt wahrscheinlich noch ein Jahr rum und irgendwann schmeiß ich's weg. Also die Materialien oder verschenk sie. Ja. Genau. Aber das war das andere Hobby, von dem ich erzählen wollte. Und das hatte ich ja schon angekündigt.
Ich finde das so cool. Also ich liebe das persönlich auch sehr, wenn einfach Menschen so kreativ sind und einfach auch Sachen erschaffen können. Also ich selbst kann das leider nicht so gut. Ich habe Zeichnungen. Und wenn du mehr erwartest als außer Strichmännchen, dann bitte nicht.
Auch das kann auch ein Hobby sein. Strichmännchen malen.
Ja. Aber deine Zeichenkünste durfte ich ja schon quasi genießen. Du hast mir ja auch schon was geschenkt, quasi das Tattoo aus Last of Us Part 2. Mhm. Und das finde ich, es hängt hier auch immer noch eingerahmt hier oben. Und das ist was, wo ich sage, ey, das ist so schön gewesen. Und deswegen weiß ich, was du zumindest so zeichnerisch kannst. Und
Dankeschön. Ja, das. Super, Entschuldigung, nice. Ich habe dich unterbrochen. Ja, nee, Dankeschön. Ja, das war aus meiner Wassermalphase, Wasserfarbenmalphase, die jetzt auch leider wieder nicht da ist. So. Manchmal hole ich die Sachen raus und denke so, jetzt mache ich das. Aber dann kann ich nicht kreativ sein. Ich kann das irgendwie nicht auf Knopfdruck. Ich habe diese kreativen Phasen und die sind dann wie so ein innerlicher Druck, dem nachzugehen. Und ich kann das nicht erzwingen. Ich kann mich halt wirklich nicht hinsetzen und sagen, so, ich mal jetzt. Dann kommt nichts zustande. Das ist so, also das nervt mich ein bisschen an dem Hobby, aber es ist auch so schön, weil ich liebe es, kreativ zu sein und es tut mir so gut abzuschalten, ne? Was du erzählt hast, das runterkommen, Dinge mit den Händen machen, aufbauen, irgendwas tun, abschalten. Oh, es ist so schön. Naja.
Ja. Ich, ja, vor allen Dingen, du hast ja jetzt die ganzen Materialien, selbst wenn die jetzt irgendwie ein Jahr im Schrank sind, aber du kannst immer darauf zugreifen, wenn du gerade diese Phase hast.
Ja, ich behalte es auch. Ich versuche es zu behalten, weil ich kriege ja immer diesen Anfall von aussortieren. Habe ich ja jetzt gerade auch, ne? Wir haben ja auch schon darüber geredet, dass ich die Funko Pops, die du mir geschenkt hast, weiter verschenken werde, weil ich einfach schon wieder viel zu viel Zeug habe. Aber ich werde das versuchen zu behalten, weil ich tendiere auch immer dazu, das zu verschenken. Mhm. Dann denke ich mir so, halt das lieber nochmal. Vielleicht hast du nochmal eine Phase so. Ja. Mal gucken. Naja.
Bist du dann dankbar, dass du das behalten, dass du nicht neu kaufen musst.
Weil der Scheiß ist scheiße teuer. Mhm. Kunstsachen, Bastelsachen, das ist so teuer, da kannst du so viel Geld ausgeben. Alter Falter. Es ist kein günstiges Hobby. Also das da, und du kannst halt, es gibt so viele Sachen, ne? Und du willst dann immer neue Dinge ausprobieren, neue Farben, neue Pinsel und dann das stehst du da im Bastelladen und oh Gott. Naja, anyway. Ja, das ist ein schönes Hobby. Eins habe ich noch. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Das, was wir hier machen.
Ein Podcast.
Ja. Ups. Das ist ein gemeinsames Hobby von uns beiden. Ja. Für mich ist es der Podcast und meine YouTube-Videos. Und du hast ja neben diesem Podcast auch noch einen anderen Podcast. Und du hast ja auch eine Zeit lang gestreamt, ne? Ich weiß gar nicht, machst du das noch?
Tatsächlich mache ich es nicht, weil ich gemerkt habe, dass es mir nicht ganz so gut getan hat. Mhm. Aber mein Hirn ist, glaube ich, ähnlich wie deins. Also alles, was neu ist, immer super. Und wir haben ja, also ich habe schon relativ viele Hobbys. Und mein Kopf sagt mir die ganze Zeit so, boah, fang doch auch mal mit YouTube-Videos an und berichte da auch noch über deine ganzen Sachen, die du liebst. Oh, so, ey, oh
das
Gott.
Das fühle ich. Das habe ich bei Stream. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich jetzt anfange zu streamen. Aber das ist halt das Ding. Wir machen den Podcast und kommen ja da gerade nicht mal dazu, was Regelmäßiges zu schaffen. So, ich habe meinen YouTube-Kanal, wo ich auch im Moment keine regelmäßigen Videos machen kann. Also ich habe einfach, dass die Prio ist nicht so hoch. Und dann denke ich auch genauso wie du darüber nach, oh, jetzt noch einen Stream anfangen, ne? Jetzt, das wär's jetzt noch. Das mache ich dann wahrscheinlich auch nur so 2-3 Mal und dann ist es vorbei, weil ich wüsste jetzt gerade nicht mal, worüber ich streamen sollte. Hast du das auch mit dem YouTube-Kanal?
Ja, also ich wüsste halt, was ich für Videos machen wollen würde. So einfach nur Filme wieder präsentieren, die ich liebe, darüber berichten und dasselbe spielen auch noch. Mhm. Aber ich weiß halt genauso, ey, darüber berichtet es in einem Podcast, der guckt, also das kann sich dann jemand angucken, aber wer? Ich weiß nicht, irgendwie wäre ich dann einer von gefühlt Tausenden. Und
ja, ist halt doppelt.
Keine Ahnung, wäre dann halt echt nur so für mich, aber keine Ahnung, das ist halt auch relativ kostenintensiv.
Und dann, Entschuldigung, erzähl weiter.
Es ist halt relativ kostenintensiv, weil dann gucke ich halt direkt so, welche Kamera braucht man denn da? Mhm. Ah, cool, 500-600 Euro, cool, super. Mhm. Nein, dann erstmal nicht. Und ja, das ist dann was ich jetzt auf die längere Bank schieben werde, aber ich denke, ich werde mich da einfach mal ausprobieren und gucken, was Spaß macht.
Weil Frage, Entschuldigung.
Weil im schlimmsten Fall kriege ich halt irgendwelche Videoschnitt-Skills dazu. Und im besten Falle macht es mir halt Spaß. Keine Ahnung. Mal gucken.
Frage dazu. Jetzt frage ich. Wäre das nicht eine Option, einfach den anderen Podcast, also den Geekart-Podcast, aufzuzeichnen mit Video und dann einfach online zu stellen? Weil dann musst du ja nicht nochmal doppelt erzählen, weil das ist ja genau das, was du gerade sagst, wenn du bei Geekart über die oder bei anderen Podcasts auch über die Filme redest und das dann nochmal aufnimmst, dann ist es ja doppelt gemoppelt. Also kannst du nicht einfach das Ganze abfangen und dann einfach hochladen auf YouTube?
Ich sag dir, die Idee hatten wir ganz zu Beginn, aber dann haben wir gemerkt, dass nicht alle Internetleitungen so stabil sind wie meine.
Okay. Ja, okay.
Und das wäre dann halt so Pixelraten gewesen. Ist das vielleicht ein Gesicht?
Ja, okay. Aber da könnte sich doch jeder lokal aufnehmen.
Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also während der Aufnahme über das Programm, was wir jetzt hier machen, glaube ich, weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert.
Du kannst ja mit OBS deinen Bildschirm einfach abfangen. Also du kannst ja deinen eigenen Input abfangen. Du musst den ja nicht senden. Okay, das geht jetzt hier ins Technikgespräch.
Also generell weiß ich, was du meinst, einfach den Podcast noch als Videoform rausbringen. Ja, ich bin
noch
da.
Hallo, ich höre Daniel nicht mehr.
Hallo, ich bin noch da.
Gut, dass wir gerade über das Thema Internetleitung gesprochen haben. Hallo. Bist du wieder da?
Ja, da ist auch direkt die Internetverbindung einmal abgebrochen.
Ja, richtig gut. Genau in dem Moment, als wir drüber geredet haben, ist hier alles zusammengebrochen. Wir müssen nochmal neu starten. Egal. Entschuldigung, ich muss mich räuspern.
Okay, dann übernehme ich einfach in der Zeit kurz. Auf jeden Fall YouTube ist was YouTube-Videos ist das, was ich überlegt hatte. Und ich finde auch die Idee ganz gut, dass man das quasi den Podcast quasi als in Videoform nochmal hochlädt. Aber leider kriege ich es, glaube ich, so nicht hin und deswegen würde ich es vielleicht nochmal eine machen. Mal gucken.
Mhm. Ich bin wieder da. Entschuldigung, ich muss mich echt sehr viel räuspern. Meine Stimme ist richtig scheiße. Die hält auch nicht mehr lange durch.
Okay.
Du musst sehr viele Räusper rausschneiden. Oder ich schneide, je nachdem, wer schneidet. Auf jeden Fall, hat nicht funktioniert. Internetverbindung, ich bin wieder da. Schade. Also, ist eine Möglichkeit, aber ja. Halt doppelt aufnehmen ist auch anstrengend, ne? Würde ich halt auch nicht machen. Ist halt auch kacke, dann hast du halt zwei Content-Plattformen, wo du zweimal das gleiche quasselst sozusagen, ne? Ist auch
irgendwie doof. Aber es gibt ja vielleicht auch Themen, wir sind jetzt wirklich hier tief drin im Thema, aber es gibt vielleicht auch Themen, wo die anderen beiden vielleicht nichts sagen können oder gar nicht so das Interesse haben, wo ich dann halt drüber reden kann. Vielleicht.
Ja.
Also wo es keine Überschneidung gibt. Das gibt's vielleicht. Mal gucken.
Ja, ich habe auch überlegt mit dem Stream, worüber würde ich reden, ne? So, und ich war so, mache ich einfach so weiter Real Talk, so das, was ich halt bei YouTube auch mache. Dann dachte ich ja, das ist ja auch doppelt gemoppelt. Andererseits könnte man den Stream ja auch aufnehmen und dann halt bei YouTube posten. Das machen ja auch viele. Dann denke ich so, aber die ganze Zeit nur labern ist vielleicht auch langweilig. Dann habe ich überlegt, machst halt das, was alle machen, spielst halt irgendwelche Spiele. Weiß ich nicht, machen halt alle anderen, machen sehr viele Leute. Dann habe ich gesagt, dann könnte ich Spiele spielen, die ich nicht kann oder die ich nicht so gut kenne oder was auch immer und dann halt dabei hardcore failen und dann ist das der Content. Aber weil das ja manchmal auch lustig sein kann, es kann aber auch frustrierend und langweilig sein. Dann habe ich überlegt, ich habe jetzt gerade wieder so ein bisschen 3D modelliert und ich möchte mir eigentlich noch ein neues Programm angucken. Und zwar arbeite ich ja eigentlich in Autodesk Maya und ich würde gerne noch mal in Blender arbeiten. Bei Blender ist das Pendant dazu als Freeware. Und das würde ich mir gerne aneignen. Und ich finde das super unintuitiv und habe überlegt, ich lerne das einfach und Leute gucken dabei zu. Kann man auch machen. Weiß ich nie, ob das so interessant ist, weil dann versuchst du da, keine Ahnung, stundenlang irgendwas in diesem Programm zu lernen. Aber ich hatte so Ideen, aber ich krieg das irgendwie auch nicht umgesetzt und ich krieg irgendwie meinen Arsch nicht dafür hoch. Weil ich habe auch Angst, genauso wie du das auch gerade gesagt hast, ne, dass man wie beim Podcast oder bei den YouTube-Videos das einfach nicht mehr regelmäßig genug macht.
Ja.
So, das ist halt dann auch scheiße, ne? Also, ja. Keine Ahnung. Ich habe so viele Hobbys, ich weiß nicht, ob ich das auch noch machen soll, aber ich hätte Bock.
Sonst probier dich mal aus, du hast ja nichts zu verlieren. Im besten Falle hast du ein neues Hobby, was viel Spaß macht. Und welchen Content du machst, ist ja auch, also wenn jetzt gerade einfach der Impuls da ist, weiß nicht, nimm doch eine Folge Arc auf, wie du einfach zusammenspielst. Ich glaube, das ist auch interessant.
Ja, das könnte man auch machen, stimmt, wenn die anderen da mitmachen wollen würden. Ja, also gerade bei Ark ist es cool, wenn man eine neue Map startet, dann ist man am Anfang noch so relativ lost. Mhm. Und das ist eigentlich immer ganz witzig, weil man da noch nicht so overpowered ist. Im Endgame hast du halt relativ viel, also da wird's halt langweilig, ne? Also Ark ist halt, es ist halt dieses Aufbauding. Und am Anfang hast du noch nicht so viele Skills und auch relativ viel Angst vor den Dinos. Und im Ende des Spiels ist es so, naja, Dino, töte ich den halt oder zähm ihn. So, das ist halt, naja, aber ja, könnte man auch überlegen. Mal schauen. Mal schauen. Ich habe jetzt erstmal gerade mir vorgenommen, wieder ein bisschen mehr YouTube zu machen. Okay. Und ich würde mich vielleicht mal mit Stream auseinandersetzen, weil man das, Entschuldigung, ich muss mich schon wieder räuspern.
Ja.
Da bin ich wieder. Mann, ey, das ist richtig schlimm. Ich kann nicht mehr viel reden. Weil man da ja auch aufnehmen kann und das halt bei YouTube online stellen kann. Auch wenn es halt nicht der Content ist, den ich bei YouTube mache. Aber auch dafür ist ja auch in Ordnung, mehrere Formate zu machen, ne?
Jetzt machst du dir mal halt gucken. Einen eigenen Kanal nur dafür.
Ah ja, ja, das stimmt. Mehrere ich finde das immer so anstrengend, wenn Leute mehrere Kanäle haben, aber ja.
Also, ich auch, aber vielleicht hilft es, es besser abzugrenzen, ja. Keine Ahnung.
Ich habe halt Angst, dass es wieder so ein Kisten-Hobby wird, ne? So ein Hobby, das dann in der Kiste landet für ein Jahr und was ich dann halt wieder erst nach einem Jahr wieder anfasse, was aber bei Stream einfach nicht so gut ist.
Also mein Kopf dachte gerade, dass du jetzt sagen wolltest, dass du Angst hättest, dass deine Seite dann wieder nur auf Russenkanälen oder sonst
Ach so, ja, das vielleicht wird. Ja, das auch. Das war bei meinem YouTube-Kanal ja so. Oh Gott. Ja. Aber das hat sich mittlerweile gefangen. Also, ich habe die ersten drei oder vier Videos wurden nur in Russland und Ukraine gezeigt, deswegen hatte ich so viele Dislikes auch, weil das keiner verstanden hat. Und irgendwann hat sich das gefangen und jetzt ist es relativ im normalen Bereich unterwegs. Also ich weiß gar nicht, welche Themen, ich habe mich da länger nicht mit auseinandergesetzt. Ich gucke mir halt auch nie die Analytics an, weil mir das scheißegal ist. Aber ich glaube, es ist halt im deutschsprachigen Raum und es ist im ähnlichen Themenbereich. Mhm. Aber ja, ich sehe immer wieder Kommentare, dass Leute durch Zufall auf meine Videos kommen. Und ich frage mich mal, wie kommen die denn durch Zufall auf Mental Health Videos? Also weißt du, wie werden die reingespült? Das frage ich mich halt.
Irgendein Algorithmus, den kann er erklären.
Ja. Naja, anyway, auf jeden Fall, also ich liebe dieses Hobby, ne? Ich liebe unsere Podcast-Aufnahmen und ich liebe auch die YouTube-Sachen, aber es ist halt auch zeit- und energieaufwendig. Und dadurch, dass es ein Hobby ist, ist es halt auch nicht so hoch. Also wir beide haben ja auch gesagt, dass wir diesen Podcast jetzt eher mehr nach Gefühl machen und nicht nach, wir müssen jetzt jeden Monat eine Folge raushauen, weil es sonst in Arbeit ausartet.
Ja, auf jeden Fall, weil, wie gesagt, wir wollen damit kein Geld verdienen, wir wollen ja größtenteils einfach über Themen reden, die uns bewegen und aber auch miteinander eine Stimme geben, um über Themen zu reden, mit denen wir vielleicht noch nicht so confirm sind.
Ja.
Und deswegen ist das halt auch eher echt ein Hobby und keine Arbeit eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das dazu. Ich glaube, das war's auch mit meinen Hobbys. Ich habe mir meine Liste angeschaut. Das waren eigentlich die größten Hobbys, die ich so habe und verfolge. Wie ist es bei dir?
Ja, ich denke, bei mir war es das auch. Also viele Hobbys quasi bei mir, die sich um mich quasi rumbewegen und gar nicht so sehr richtig sozial sind. Aber ich brauche das, glaube ich, für mich einfach. Ich ziehe viel Energie aus mir selbst.
Ja, ist doch schön. Ist doch super. Also gerade dafür sind Hobbys ja da, ne? Energie geben, Eskapismus bereitstellen, Spaß, keine Ahnung, was auch immer. Ja, ist doch schön. Dann lass uns doch hier Feierabend machen.
Ja, gerne.
Kann auch, wie gesagt, nicht mehr so gut reden. Aber ja, das war eine schöne Folge. Ich fand das vor allem schön, weil mir hat das nochmal klar gemacht, dass ich Dinge in meinem Leben habe, die schön sind und dass ich Dinge habe, die ich wertschätzen kann und die mir helfen, über schwierige Zeiten hinwegzukommen. Und eigentlich habe ich eine relativ große Auswahl. Wie ist es bei dir?
Ich finde das bei dir auch erstmal schön, wie du es auch immer rüberbringst. Also ich finde deine Wortwahl da immer sehr, sehr schön.
Ach, danke schön.
Deine Gefühle, wie du sie transportierst, darin muss ich gucken, dass ich besser werde. Beziehungsweise weiß nicht, da
hast du schon schön beschrieben.
In die Richtung kommen. Aber ich mag das persönlich ganz gerne. Aber bei mir ist das auch so. Also mir hat es auch nochmal geholfen zu reflektieren, hey, warum mag ich diese Hobbys eigentlich? Warum verfolge ich die? Und wie fing das eigentlich richtig an? Und ich finde, das ist was sehr, sehr holsam ist, weil ich glaube, jeder hat was für sich, egal wie subjektiv es ist, aber es sind in der Regel eigentlich Hobbys, die keinem wehtun, die einem echt immer nur oder anderen wehtun, sondern die einem einfach die Lebenszeit verschönern. Und das ist halt echt sehr, sehr precious.
Precious, auf jeden Fall wertvoll, das jetzt zu haben in der Zeit, ne?
Ja.
Ja. Also ja, aber du hast da auch super schön darüber geredet. Und das ist halt auch so cool, wenn man Hobbys hat, die einen begeistern, dass man das erzählen kann und andere die Begeisterung spüren. Und das ist, das habe ich auf jeden Fall gemerkt heute, also von uns beiden auch, ne? Und ja, wie gesagt, ich bin gerade eigentlich ganz guter Dinge. Also es tat mir sehr gut, darüber heute zu reden und mal wieder das zu wertschätzen, was wir so haben in diesen Zeiten. Und ja. Ja, das war eine gute Idee von uns. Haben wir gut gemacht.
Ja.
Sehr schön. Man darf sich auch mal selber loben, genau.
Ja, richtig.
Schulterklopfen. Okay, gut, dann lass uns doch uns verabschieden.
Ja.
Hast du noch was zu sagen?
Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich wünsche unseren ZuhörerInnen einen wunderschönen Tag, Nacht, wie auch immer, schlaft gut. und ja, danke für eure Zeit und es war, danke auch für deine Zeit, Mandy. Und es war wirklich sehr, sehr holsam und ach, jetzt kann ich in den Starttagen.
Starttag, ja,
genau.
Nein. Ach, ist doch egal. Tage jetzt auch in den Start.
Sehr gut.
Ja, nee, geht mir genauso. Ich schließe mich an. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns gerne online auf Instagram oder Twitter. Wobei Twitter wissen wir nicht, wie lange wir da noch sind. So ein bisschen Inside-Stimmung gerade. Mastodon bin ich noch nicht. Ich werde wahrscheinlich mich damit auseinandersetzen. Bist du schon bei Mastodon?
Ja, tatsächlich, aber ich verstehe es noch nicht, weil es so krass viele Channels gibt. Keine Ahnung.
Ja, ich habe noch nicht geschafft, den Absprung dahin zu machen. Aber ich werde es wahrscheinlich tun, wenn Twitter jetzt down geht. Dann besucht uns erstmal über Instagram.
Genau, gerne über Instagram oder auch Twitter. Also falls ihr Whisky-Empfehlungen braucht, schreibt mir gerne.
Ja, voll gut. Genau, schreibt Daniel für Whisky-Empfehlungen. Okay, ja, vielen, vielen Dank. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss und bis dann. Tschüss.
Tschüss.